Das Rasenfunk-Tribünengespräch.
Machen wir einfach eine Fußballkneipe. Und zwar ohne Kompromisse, ohne Wenn und Aber, Fußball pur.
Und man braucht, glaube ich, eine Stunde, um alle Details ausgemacht zu haben. Man kriegt kein Tageslicht, finde ich super. Auf zwei Beamern laufen zwei Spiele. Man kann sich also voll auf, ehrlich gesagt, auf Fußball und Saufen konzentrieren. Und das ist eine super Sache. Man kriegt Schnitzel, da kann man noch eine Familie von der Straße reinholen. Zauberhafter wird in einem alten Osborn-Trikot vom VfL Bochum aus den 70er Jahren. Also ich wollte eigentlich gar nicht weg, wenn ich nicht hierhin gekommen wäre.
Also ich muss das wirklich schon mal sagen, ich bin ja restlos begeistert von dieser Kneipe. Ich habe schon viel erlebt, wenn ich vor allen Dingen off-rund fahre und kann dann nicht Fußball gucken durch Termine, dann sage ich immer, spreche mit dem Hotel ab, wo eine Kneipe ist. Ich habe da doch gerne, wenn dann gegen mich so gehetzt wird und die anderen sagen, ich bin dafür, ich kann zurückhetzen. Das hört doch einfach dazu, wenn man den Rahmen des Verträglichen nicht überschreitet.
Also immer einen Platz für dich reserviert.
Zwei bitte. Ne? Und wenn ihr den Ziegenkäse schon à la Ziege nennt, dann will ich dieses große Schnitzel à la Kali demnächst hier auf der Karte stehen.
Ein Thema und jede Menge Nachspielzeit.
Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer im Tribünengespräch im Rasenfunk. Wir nehmen heute die 14. Folge des Tribünengesprächs auf und sind an einem ganz besonderen Ort in einer ganz besonderen Runde. Zu dieser gehört unter anderem der liebe Frank. Hallo Frank.
Hallo Max.
Frank, wo sind wir denn? Wie sieht's denn hier rund um uns aus?
Nach Fußball. Ziemlich eindeutig. Ich glaube, wir sind in einem Raum, der vielleicht so, ich kann es gar nicht sagen, 200 Quadratmeter groß ist. Und neben vielen Stühlen in der Mitte sind die Wände voll mit Postern, Trikots,
kein
Schals,
Zentimeter ohne Fußballbezug.
Und wahnsinnig vielen Zeitungsausschnitten und was auch immer. Also Wahnsinn. Fußball-Fan-Paradies.
Absolut. Ich war schon häufiger hier und trotzdem entdecke ich immer wieder neue Dinge. Wir sind im Stadion an der Schleißheimer Straße. Liebe Hörerinnen und Hörer, das ist eine Fußballkneipe in München. Ich denke, eine der bekanntesten Deutschlands. Wahrscheinlich sind die beiden Inhaber zu höflich, das selber zuzugeben. Aber das ist hier in München so ein bisschen das Fußball-Mekka, zu dem man hinpilgern kann. Und wir wollen heute über Fußballkneipen sprechen und wie man eigentlich auf die Idee kommt, sowas hier aufzuziehen und woher auch eigentlich diese ganzen Dinge hier an den Wänden kommen. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass wir die beiden Inhaber hier begrüßen können. Zum einen den Holle. Servus, Holle.
Servus.
Und den Michel. Servus, Michel.
Servus.
Kann man schon so sagen, dass es eine der bekanntesten Fußballkneipen Deutschlands ist, oder? Mir würde nur noch die Freundebar in Essen einfallen.
Keine Konkurrenz.
Keine Konkurrenz.
Die sind ein bisschen anders. Aber ja, vielleicht ist es so. Wir hatten das Glück, so wie mit dir, dass wir ab und zu mal in Medien waren. Aber wir müssen gleich den ersten Fehler feststellen, leider. Keine 200 Quadratmeter, sonst würden wir nämlich doppelt so viel für Sky zahlen.
Ja.
sind nur 80.
Okay. Aber habt ihr ausgemessen, die 80?
Ne, das hat Sky ausgemessen.
Ja. Ehrlich?
Ja.
Kommt
ja,
Sky vorbei?
Ja. Kommt dann
mit Lasermessgerät.
Mit dem Meterstab, ja genau.
Ne, Lasermessgerät
und da wird alles ganz genau ausgemessen. Der Bereich hinter der Bar zählt dann dazu. Packen wir auch meistens irgendwie so noch 30, 40 Gäste hinter die Bar, dass sich's auch wirklich irgendwie lohnt für den Preis, weil sonst wird's schwierig, das zu refinanzieren.
Ach, ist ja interessant. Aber da ist mir ja schon mitten im Detailthema drin, wie es eigentlich ist, eine Fußballkneipe zu betreiben. Das wollen wir heute mal mit euch besprechen und dazu gehört ja irgendwie auch die Frage, wie kommt man überhaupt auf die Idee, eine Fußballkneipe zu machen? Denn meines Wissens nach kann man das ja nirgendwo studieren. Oder kann man das irgendwo studieren?
Also, ich glaube, ich habe studiert. Weil das Studium war sehr, sehr erfolglos, aber ich konnte Kneipen in eben Essen studieren. Im Ruhrgebiet gibt es ja viele schöne Kneipen und da habe ich auch so ein paar Anregungen mitgenommen. Mhm. Zum Beispiel
Bier verkaufen,
viel Bier verkaufen, ja. Bierdeckel, auf die geschrieben wird. ein Wirt, der Sachen durchs Mikrofon durchsagt. Da fing das schon so an, aber da gab es die Elf-Freunde-Bar noch nicht.
Okay. Aber dann bist du ja nicht mit dem Ziel nach München gekommen, hier eine Fußballkneipe aufzumachen, oder?
Das war eigentlich nicht das Ziel, ich wollte eigentlich so werden wie du.
Das habe ich noch nie gehört in meinem Leben, das finde ich schön, dass das gleich aufgenommen wurde.
Nee, ich habe damals dann ein Volontariat gekriegt bei sport.de, gibt es jetzt auch nicht mehr, weil in der Zeit des Volontariats habe ich dann gleich mal 2 Insolvenzen mitgemacht, also das hat alles top funktioniert.
Wann war denn das?
Das war 2000.
Ja, okay.
Mhm. 2000. Lang her. Ja, und irgendwann war ich dann aber trotzdem in München hier in der Gegend, hab im Vollmond, so hieß der Laden früher, 2002 morgens um 9 WM geguckt mit 2 anderen. Es gab auch Kaffee. Der Vollmond wurde eben meine absolute Stammkneipe, hab mir dann auch die Wohnung in der Gegend gesucht. Und
du hast dir die Wohnung nach deiner Kneipe ausgesucht?
Ja.
Das also, ist eine Konsequenz.
Ich gab damals schon die Umgebungssuche. Und ja, da war ich konsequent. Umso schlimmer, dass 2006 nach der WM der Wirt mir gesagt hat, wir müssen leider schließen, weil er gehofft hat, es gibt nochmal, er hat ab und zu, hat er mal Fußball gezeigt und hat natürlich auf die WM gehofft. Und die WM war aber für ihn ein ziemlicher Flop. Weil 4 Wochen Sonne.
Und dann alle draußen.
Alle draußen. Es ist so an ihm vorbeigegangen. Ich glaube, er hat dann auch nur noch irgendwo draußen geguckt und hat gesagt, ja, jetzt bin ich pleite. Und dann habe ich gesagt, ja, Alter, ist nicht, du kannst meine Stammkneipe nicht zumachen. Und so hat sich das Ganze dann entwickelt. Also er hat mich dann halt gefragt, ja, was soll ich machen? Hast du eine Idee? Steigst du mit ein? Und meine Gastrokenntnis war 0. Mhm. Und da habe ich gesagt, klar. Logisch. Logisch. Idee habe ich. Bier trinken kann ich auch. Zapfen nicht. Bis heute. Musste meine damalige Lebensgefährtin noch davon überzeugen. Das habe ich durch 3-tägiges Schweigen hingekriegt. Bis sie gesagt hat, ja, dann mach halt die Scheißkneipe. Sie hat auch recht behalten, weil die Beziehung ist natürlich daran gescheitert. Aber das Stadion gibt's immer noch und wir haben am jetzt Samstag.
Freitag.
Haben wir schon wieder Geburtstag. Freitag haben wir schon wieder Geburtstag.
Wie viele Jahre werden es dann?
11.
11. 2006 war also 11. Die Gründung. Okay.
Ja. Ja.
Die Stammkneipe übernehmen, das hört sich für mich ehrlich gesagt nach einem Schicksal an, was auch viele meiner Germanistik-Kommilitonen so im Sinn hatten.
Hatte ich ja auch studiert. Germanistik.
Na, siehste. Wir haben wirklich viel gemeinsam heute. Ja, ja. Aber du hattest dann, also Sport.de hast du gesagt, ja, 2 Insolvenzen, aber du bist ja trotzdem im Sportjournalismus irgendwie hängen geblieben, oder? Also das war schon eine Sache, die du am Anfang noch parallel dazu gemacht hast.
Bin ich, ja. Ich war dann kurze Zeit in Frankfurt, auch bei einem unglaublich sinnlosen Portal, das dann auch nach einem halben Jahr Insolvenz angemeldet hat. Ich wurde da aber noch irgendwie zum Redakteur. Gibt da ja keine, oder gab damals keine Vorgaben. Und dann hat mir ein Kumpel den damaligen Traumjob für mich verschafft. Mhm. Beim Doppelpass als Unterstützer des Netman, wenn den noch jemand kennt.
Ach, ist es der, der die Reaktion aus dem Netz
genau
sammelt?
Genau. Das durfte ich machen.
Geil.
Nur durfte ich es nicht moderieren. Das haben dann Menschen wie Sascha Bandermann und so weiter gemacht, sondern ich musste immer unter den Tisch, wenn die Einblendung war.
Nein.
Ja, war super. Das war großartig.
Ach, ernsthaft? Du warst ja wirklich daneben, neben ihm?
Jeden, every fucking Sunday war ich da draußen und musste dann immer unter den Tisch und habe ihm vorher eben die Beiträge
die Tweets
irgendwie
ausgedruckt.
Ja. Tweets gab es damals ja noch nicht.
Wann war das?
Es war damals noch über Foren, 2002, 2003.
Ah, okay, 2002 war
das. Also habe ich bis 2004 gemacht. Da habe ich mein Ziel erreicht, war 4 Wochen in Lissabon, habe mir eine schöne Zeit gemacht beim EM-Talk und danach habe ich gesagt, jetzt habe ich alles erreicht.
Das wusste ich gar nicht, dass du beim Doppelpass gearbeitet hast. Beim großen, das ist ja unser großes Vorbild, der Doppelpass.
Ja.
Wir wollen immer so sein wie der Doppelpass.
Ja.
Deswegen nehme ich auch viele Folgen unterm Tisch auf.
Aha. Toll. Und es war auch garantiert nichts gelogen von den Beiträgen, die die da vorgelesen wurden.
Natürlich, davon gehen wir aus.
Ja. Ja gut, aber das waren die Zeiten vor Social Media, da wurde da noch viel optimiert. Also Leserbriefe werden ja auch mal gern geschrieben in den Redaktionen selbst und ja. Auch hab beim Dopafon weiß ich noch damals, dass ich, also manche Stimmen kamen mir vertraut vor, ja. Nach einer Weile Doppelpass, damals habe ich den Doppelpass noch häufig gesehen.
Ist schon so. Meine Kumpels haben sich auch immer gefreut, dass sie erwähnt wurden, dass angeblich was geschrieben haben.
Ja, geil. Ja. Okay, und dann Fußballkneipe aufgemacht. Sah das von Anfang an so aus wie hier? Also das quasi wirklich, wir werden noch ein paar Fotos machen, liebe Hörerinnen und Hörer, und unter der Folge verlinken. Hier ist wirklich jeder Zentimeter genutzt mit irgendwelchen Devotionalien. Woher kommt denn der ganze Kram?
Es war am Anfang natürlich ganz anders. Also es war sehr kahl an den Wänden. Ich hatte auch den Anspruch, ach, wir gestalten das eher so ja, puristisch, ja, so ein paar schöne Accessoires an den Wänden. Sah aber ganz ehrlich scheiße aus. ja, dann haben die Gäste nach und nach einfach immer mehr Sachen gebracht.
Ach cool, das kam von den Gästen.
Ja, die meisten Sachen sind wirklich von den Gästen. Wir haben das dann immer wieder zusammengestellt, neu. Neue Sachen dazu aufgehängt und wieder anders angeordnet und nochmal anders angeordnet. Jetzt sind wir gerade in der für uns etwas traurigen Phase, dass wir keine Zeit haben, weil wir haben noch so viele Sachen, die wir aufhängen müssen und Sachen wieder austauschen. Da haben wir ein sehr schlechtes Gewissen vielen Gästen gegenüber.
Ja gut, aber das kommt ja irgendwie mit dem Job. Bisschen was zu tun ist ja schon.
Bisschen was zu tun ist schon, ja. Muss ab und zu Bier bestellen. Ist genauso, wie sich das die Gäste vorstellen. Dass wir tagsüber ja eigentlich nichts zu tun haben und abends im Tresen stehen und trinken.
Ja, ist ein einfacher Job und deswegen bist du ja dann auch irgendwann dazugekommen, Michel, oder? Du hast gesehen, wie sich der Holle einfach hier lauer entspannt.
Ja, das habe ich natürlich gesehen, dass sich das Holle hier ganz gemütlich eingerichtet hat und ich dachte, das mache ich eigentlich irgendwie genauso. Abends ein bisschen Bier trinken, Fußball gucken. Ein bisschen mit Gästen reden und das war's dann eigentlich. Also ein sehr angenehmer Job, muss man sagen. Es ist schon ganz einfach eigentlich. Kann eigentlich auch jeder. Also es sieht man ja an Holle.
Ey, Moment mal, Germanistikstudenten sind die Krone der Schöpfung, wenn du mich fragst.
Ja. Er hat's ja nicht abgeschlossen.
Nee. Dass Ironie im Podcast nicht funktioniert, haben wir vorhin schon gesagt.
Ach, okay, ja, dann warte mal, dann muss ich kurz einen Schalter umlegen.
Wie, Michael, wie war denn dein Weg hierher?
Mein Weg war ein bisschen anders als der von Holle, weil ich, also eigentlich kann ich nicht sagen, dass es meine Stammkneipe war. Ich war zwar häufiger mal hier, allerdings nie jetzt irgendwie zu irgendwelchen Champions League Spielen, wo dann hier brechend voll ist. Es war mir eigentlich immer irgendwie zu viel und
manche Sachen hast du auch vergessen, kannst du dich erinnern?
Ja, ich habe auch manche Sachen vergessen. Das ist echt, das ist tatsächlich ganz lustig, weil zum 10-Jährigen letztes Jahr haben wir halt eine Bildergalerie zusammengestellt aus 10 Jahren Stadion. Und beim Bilderdurchschauen habe ich mich dann irgendwie 2008 oder sowas bei einer 11-Freunde-Lesung entdeckt und ich kann mich bis heute nicht dran erinnern, dass ich da war, aber. Also Beweisfotos gibt's. Sprich, ich war schon ab und zu mal irgendwie hier, war auch mal bei Fußballspielen hier, aber immer dann, wenn es hier nicht so wahnsinnig voll war. Und guten Holle, das ist jetzt nicht so schwierig, den irgendwie hier kennenzulernen, weil der labert ja eh jeden Fall. Ja. Hat ja sonst nichts zu tun, so total wie gesagt.
Kommunikativ.
Genau, total kommunikativ. Ich kannte ihn aber auch so ein bisschen von seiner Zeit bei Premiere und danach dann Sky, wo er ja heute noch ein bisschen irgendwie arbeitet, weil ich selber auch bei Premiere und Sky gearbeitet habe. Und ja, das hat sich dann halt irgendwann 2012 hat sich das so ergeben, dass ich hier einfach mal einmal die Woche ein bisschen gezapft habe. Und ja, das kommt jetzt eigentlich wieder die größere Geschichte von dir, dass Holle ja dann mich hier reingebracht hat und mir 3 Monate später sagt, er hört jetzt dann hier auf. Das war dann Ende 2012. Er hat dann auch aufgehört. Und dann stand ich hier da und habe gedacht, es ist eigentlich viel zu schade, dass der Laden jetzt irgendwie zumacht. Und ja, wir haben uns dann schwerst darum bemüht, das Stadion dann zu kriegen, was uns dann im Endeffekt nach langem Hin und Her auch gelungen ist, 2013 dann. Und seit 2013 bin ich dann jetzt fest an Bord.
Also das heißt, von dem das Stadion zu kriegen?
Das ist eine sehr, sehr lange Geschichte.
Ich hatte hier im Stadion wechselnde Partner.
Erst den vom Vollmond, oder?
Genau, ich habe das mit dem vom Vollmond gemacht. Später.
Habt ihr es damals eigentlich schon umbenannt dann,
ja,
als du eingestiegen
bist? Das haben wir komplett durchgezogen. War natürlich auch eher ein großer Aufschrei hier in der Gegend und bei vielen alten Gästen, die gesagt haben, ihr könnt doch den Vollmond nicht schließen, der Vollmond ist eine Institution. Ja, stimmt, war es für mich ja auch, aber
Institution verdienst halt kein Geld.
Genau, ja, außerdem war ich oft genug der einzige Gast und habe mich halt gefragt, wo die ganzen Schreihälse sind, die sie jetzt beschweren, wo waren sie denn die letzten Jahre, um den Vollmond zu unterstützen. Und ja, wie gesagt, mit ihm habe ich das ein paar Jahre gemacht, die ersten Jahre. Dann kam noch ein weiterer dazu, da waren wir zu dritt, sehr schlechte Konstellationen, hat dann untereinander auch gar nicht mehr funktioniert. Das ist halt so dann die, wo wir vielleicht beim bisschen ernsteren Teil sind, die Wahrheit in der Gastronomie, dass sowas wirklich schwierig sein kann, besonders wenn man es mit Menschen macht, die man sehr mag, oder ja, und dann geht's aber am Ende, geht's halt doch drum, dass jeder sein Auskommen haben muss und jeder meint, er investiert genug Zeit und der andere sieht es aber nicht so. Und ja, irgendwann war es eben so weit, dass ich praktisch als Signal war es gedacht. Außerdem ging es mir in der Zeit einfach auch überhaupt nicht gut und ich habe das hier nicht mehr so ganz verpackt. Und da habe ich gesagt, ich steige aus, damit sich was bewegt, weil so wäre es auch nicht mehr weitergegangen. Und
wann war das? So als zeitliche Einordnung?
Das war 2012. Ja, 2011, 2012 rum, ja. Ja. Und ja, dann stand der Laden irgendwann, das war die Zeit, als Michel dann schon hier gearbeitet hat, stand dann irgendwann zum Verkauf, beziehungsweise war verkauft. An ja, irgendwelche Menschen, die so eine Cocktail-Fußballbar hier draus machen wollten oder
cool.
Ja, die dann auch gemeint haben, oh nee, die Sachen an Wänden brauchen wir eigentlich nicht. Okay, ja, schlussendlich war es dann so, dass wir beim Notar waren, alles war unterschrieben und ich habe mich schweren Herzens verabschiedet. Wir haben noch eine schöne Party gemacht. Und dann habe ich eigentlich drauf gewartet, okay, ich suche mir jetzt was Neues oder mach was anderes. Und jetzt bräuchte ich dann aber auch irgendwann das Geld, das die versprochen haben. Das kam aber nicht. Und hier kann Michel einsteigen.
Das ist richtig, ja. Es war tatsächlich auch schon die Zeit, wo wir dann unabhängig vom Stadion überlegt haben, was anderes zu suchen, eine andere Location zu suchen, weil es halt eigentlich geht's ja nicht. Ich meine, das war so eine Institution damals schon, dass wir halt gesagt haben, das kann einfach irgendwie nicht sterben. Dann gehen wir halt irgendwo anders hin und machen halt ein anderes Stadion auf. Mhm. Dann heißt es halt irgendwie Stadion an der XY-Straße, völlig egal. Aber Konzept war ja klar, stand ja alles, hat ja auch weitestgehend funktioniert. Und ja, die Suche nach anderen Lokalitäten ist halt in München auch irgendwie nicht ganz so einfach, auch preislich nicht. Und so haben wir uns schon ein paar Sachen angeguckt und haben uns auch ein paar Sachen beworben. Und das war Ende Mai, glaube ich, Ende Mai 2013. Und dann war ich beim Pokalfinale, Bayern gegen Stuttgart. Und bin auf dem Rückweg bei Leipzig, hat mein Telefon geklingelt. Es hat geschüttet ohne Ende. Ich habe den Holle auch erst kaum verstanden. Und er schreit dann irgendwann mal ins Telefon: Die hätten gestern zahlen sollen, da ist aber kein Geld da. Was machen wir jetzt? Ja, und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir es halt. Dann gucken wir, dass wir uns einigen mit den zwei anderen Gesellschaftern. Und so ist es dann auch nach sehr langem Hin und Her dann auch gekommen. Und ja, bis das Ganze dann irgendwie auch notariell beglaubigt war und weiß Gott was alles, ist schon ziemlich lange Zeit vergangen. Aber sagen wir mal so, im Endeffekt zählt das, was am Ende bei rauskommt. Und das war dann, dass ich als Gesellschafter eingestiegen bin und wir das jetzt halt seit 2013 zusammen betreiben und auch ja damals auch alles irgendwie auf den Kopf gestellt haben. Alles neu irgendwie. Also was heißt alles neu? Es war ja nicht alles schlecht, so ist es ja nicht. Wie gesagt,
das Konzept, alles schlecht.
Das Konzept hat ja funktioniert, aber ja, wir haben halt so diverse Verbesserungen vorgenommen und die sind haben wir eigentlich auch noch bis heute jetzt irgendwie Bestand.
Es musste professioneller werden.
Genau. Wir haben es
Michel fand es zum Beispiel eine gute Idee, mal eine Kasse zu haben.
Ich hatte vorher keine Kasse.
Nein, mussten wir nicht haben.
Nee, 2013 hast du noch keine gebraucht. Nee. Inzwischen ist es Pflicht in der Gastronomie, aber damals gab's das noch nicht. Ja, das sind... ich meine, ich bin jetzt auch nicht irgendwie derjenige, der da die große Gastro-Erfahrung hat. Ich habe eigentlich mein gesamtes Studium und auch in der Zeit teilweise danach noch habe ich in der Gastro gearbeitet. Also und jeder, der irgendwie selber in Kneipen und Wirtshäuser geht, hat ja auch so seine Vorstellung, wie er behandelt werden will vom Service und wie es Essen sein soll und so. Und eigentlich sind wir hier nur mit gesundem Menschenverstand rangegangen und haben halt aber auch das eine oder andere geändert. Also das fängt bei Qualität vom Essen an und geht dann halt auch bis zu, die Leute sollen nicht irgendwie 10 Minuten vor leeren Gläsern sitzen, wenn sie was trinken wollen beim Fußballspiel. Und
ja, und das haben wir halt beim verstärkten HDMI-Kabel auf.
Ja. Oh je, diese scheiß Technik, ja. Nochmal ein ganz anderes Thema. Da hatte ich ja tatsächlich das Glück, weil ich ja selber auch jahrelang bei Premiere und Sky dann die letzten 2 Jahre auch gearbeitet habe und da sehr viel in der Kommunikation mit technischen Dingen zu tun hatte. Also ich kannte mich so weitestgehend irgendwie mit Sky aus, mit Fernsehtechnik und mit HDMI-Kabeln und warum funktioniert das jetzt und warum funktioniert das nicht und was muss ich da jetzt irgendwie machen. Also auch die ganze Technik haben wir halt damals erneuert und eben auch die Umstellung auf, oder hattet ihr schon HD? Ich weiß es gar nicht mehr.
Nee, war es da auch noch nicht.
Genau, haben wir dann auch auf HD einfach umgestellt, besseres Bild und einfach alles irgendwie viel geiler. Also ihr seht, von Mini-Kleinigkeiten bis zum großen Ganzen, mal unabhängig jetzt vom Konzept Fußballkneipe, das stand ja und das hat ja, wie gesagt, auch funktioniert, haben wir aber trotzdem irgendwie alles irgendwie umgemodelt und ab da muss man dann auch sagen, also klar war die Unsicherheit am Anfang da, funktioniert das irgendwie alles, weil investieren mussten wir ja auch, abgesehen von der Ablöse für die beiden anderen Gesellschafter, mussten wir ja hier auch ein bisschen investieren und hat jeder ja auch so ein bisschen eigenes Geld reingesteckt und war natürlich die Unsicherheit da, funktioniert das jetzt alles so, wie wir uns das vorstellen und man hat eigentlich schon relativ schnell, nach 3-4 Monaten hat man eigentlich gesehen, wir sind auf dem richtigen Weg und ja, sonst wird es uns heute auch nicht mehr geben, wenn wir nicht sehr viel richtig gemacht hätten.
Wie kam es eigentlich zum Namen? Ich kenne viele Leute, die nicht verstehen, dass es eine Kneipe ist. Wenn man sagt, wir treffen uns am Stadion an der Schleißheimer Straße, glauben die immer, das ist eine Ortsangabe.
Da gibt's auch sehr viele Lieferanten und Paketzusteller, die hier die Schleißheimer Straße auf und abfahren und sich fragen, und wo denn hier ein Stadion sein soll.
Genau aus dem Grund. Also ich wollte eigentlich nur die Leute ein bisschen verarschen und halt ja, wirklich so. Weil, klar, habe ich mir gedacht, ist doch ein geiler Ausdruck, ich gehe ins Stadion, da wird drüber geredet, ganz sicher, das war natürlich so der Hintergedanke und außerdem stand ich natürlich schon immer als Traditionalist auf so Namen wie Stadion an der Hamburger Straße, Stadion an der Grünwalder und so weiter, ja, Hafenstraße, und da lag das für mich sehr, sehr nahe.
Es hat ja auch gut funktioniert. Ihr habt ja schon gesagt, ihr habt beide auch einen beruflichen Bezug zu Sky bzw. Premiere. Du kommst auch so aus dem Sportjournalismus und du warst eher so in der Unternehmenskommunikation tätig. Hat euch das denn in irgendeiner Art und Weise auch geholfen jetzt dabei, das hier aufzuziehen? Weil ihr müsstet ja eigentlich recht viele Leute kennen. Also wenn Sky mal nicht läuft, ist doch für dich ein Anruf, Michel.
Ja gut, es ist jetzt auch schon tatsächlich ein bisschen her. Also ich bin im Sommer 2010 ausgestiegen bei Sky. Es gibt noch so ein paar Leute, die ich von früher halt irgendwie kenne. Gerade in der Anfangszeit war es so, dass da das eine oder andere nicht so ganz funktioniert hat. Unter anderem so, du erweiterst das Abo irgendwie auf 3 Abos und kriegst aber diesen Receiver nicht, den du dann unbedingt dafür brauchst, musst aber dann übermorgen irgendwie aufmachen. Und ja, da kann man dann schon mal irgendwie an gewisse Personen eine Mail schicken und dann dauert es genau eine Stunde und dann hat man einen Anruf und dann, ja, wir kümmern uns drum, kommen dann morgen und so. Aber das Wesentliche, was mir hier geholfen hat, ist halt tatsächlich die ganze Technik. Das war dann, oder sagen wir mal so, ich blick da vielleicht ein bisschen mehr durch als viele, viele anderen. Also vor allem auch viele anderen Gastronomen haben wir ja jetzt auch das Thema, vielleicht kommen wir da ja später noch irgendwie drauf mit.
Denk schon, ja.
Mit Eurosport und The Zone und Internetübertragung und wie macht man das Ganze und so. Ja, das hat schon, also das hilft dann schon. Und ja, wenn es um Leute kennen geht, gerade aus dem Sportbereich, das ist ja dann eher Holle, der da in der Sportredaktion arbeitet und auch halt extrem viele Kommentatoren kennt, die dann auch mal irgendwie hier sind und das hilft natürlich auch mit bisschen prominenten Gesichtern einfach hier zu arbeiten, bringt natürlich auch was für Gäste, die dann halt auch irgendwie hier, na, den kenne ich doch aus dem Fernsehen und so.
Aber ich muss sagen, also so wirklich ausgenutzt oder so haben wir das nicht. Nee. Ja, natürlich ist es super, wenn man eine Veranstaltung hat, zu was weiß ich, also eine Buchlesung oder eine Diskussionsrunde, ja, dann ist es natürlich extrem von Vorteil, wenn man einfach mal bei Marco Hagemann anrufen kann und fragen, so, du, hättest du Lust, da mitzusprechen oder hast Lust, das zu moderieren, natürlich für ein Essen und ein Getränk. Aber so wirklich.
Diesen Uwe nicht.
Ja, klar. Der kam aber ganz normal als Gast.
Das stimmt, ja.
Uwe Morabe. Klar, ich habe ja vorhin gesagt schon, dass es natürlich was gebracht hat, da ein paar Leute zu kennen. Unter anderem wurde ja hier am Tisch, an dem wir jetzt sitzen, Spox.com gegründet.
Oh ja.
Ja, das sind natürlich schon immer lustige Sachen, ja. Oder wir hatten ja damals auch die Sky-Sendung da. Das wäre natürlich auch nicht passiert, wenn mich da oder wenn uns da einfach bei Premiere damals Sky kein Schwein kennen würde. Mhm. Ja.
Könnt ihr ein bisschen ausführen, was war das für eine Sendung? Für diejenigen Hörer, die es nicht mitbekommen haben?
Das war die Sendung. Es ist so geil, dass das verwechseln immer noch extrem viele erzählen von der 11-Freunde-Bar in Essen. Da wäre ja jetzt die Sky-Sendung. Nein, die Sky-Sendung hieß Mein Stadion, was natürlich auch mit unserem Stadion zu tun hat. Donnerstagabends war das. Das war wann?
2011,
ja. Moderiert von Uli Potowski. Und dem ersten Auftritt, also sie hatte wirklich die erste Moderation hier, Esther Sedlacek. Ja, donnerstags live, nebenbei lief Europa League auf irgendwelchen Bildschirmen. Für die Gäste haben wir gesorgt, beziehungsweise die sind einfach gern gekommen, weil es halt total locker war, weil Uli ein grandioser Typ ist, der sich auch wirklich nach jeder Sendung auch mit wirklich dem übelsten Besowski noch unterhalten hat. Wobei er ja absolut keinen Alkohol trinkt, ja, also schon schwierig für ihn eigentlich. Ja. Aber er hat sich hier total wohl gefühlt. Und es war natürlich schon eine extrem spannende Sache. Die haben die Regie unten in unseren Keller gebaut. Keller ist so, weiß nicht, immer noch wie in den 20ern, ja, also.
Das heißt eigentlich für Bierfässer konzipiert.
Genau, ja, für Bierfässer und sonst irgendwie Müll. Da haben die aber ihre Regie reingebaut und dann von unten aus dem Keller die Sendung gefahren. Das war schon irgendwie geil, weil
Piratensender, er war wirklich
so ein bisschen was von Piratensender gehabt.
Eigentlich würde man den großen Ü-Wagen vor der Tür vermuten.
Der war auch einmal da.
Okay.
Aber nur bei der ersten Sendung. Da hat komischerweise, glaube ich, technisch alles immer wunderbar funktioniert. Und das war schon cool, aber es hat dann auch nach anderthalb Jahren hat es dann auch gereicht. Also sowohl für Sky als auch für uns jeden Donnerstag das Ding. War dann schon extrem anstrengend. Mhm. Und Sky hat ja dann den Sendeplatz gewechselt. Die sind dann auf freitags gegangen und sind dann immer zum Freitagsspiel, waren die, ich glaube, noch nicht mal in der Heimspielstadt, sondern in der Auswärtsstadt anfangs. Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall waren sie freitags da dann.
Auf jeden Fall immer mit Bezug zum
genau, Freitagsspiel. Genau, ja. Genau. Aber wie Uli auch mir gegenüber immer wieder betont, das war dann nicht mehr ganz so sein Ding, weil es wurde dann eben auch schlimmer irgendwie mit den Fans und mit den wirklich Besoffenen. Und er hat gemeint, die Stimmung war einfach nicht mehr so, weil hier war es halt, du hattest deinen festen Laden, du kanntest alle Leute, ja, sogar unsere Bedienung wurde in die Sendung integriert. Shakira, wer sie noch kennt, wir warten immer noch drauf, dass irgendwann mal das Dschungelcamp anruft und Shakira will. Also war schon echt eine lustige Zeit und eine interessante Zeit.
Und ja auch gute Promo, oder?
Promo war natürlich super.
Braucht man sowas?
Es gibt immer noch Leute, also ist jetzt das beste Beispiel, habe ich letzte Woche bei uns auf Facebook gepostet. Irgendein Fußballspiel letztens kam eine Gruppe, die eine Studienreise gemacht haben. Und irgendwann in der Halbzeit kommt ein junger Typ zu mir, wird so 18, 19 sein, und zeigt mir ein Foto von der Sendung damals und sagt, das bin übrigens ich. Und das war ein kleiner Junge und war eben damals mit seinen Eltern, waren sie in München und er wollte eben unbedingt in diese Sendung, haben die Eltern ihm erlaubt und waren dann mit ihm zusammen da. Dann hat er auch ein Foto mit mir gemacht. Ich war damals total prominent auch. Ich warte eigentlich auch aufs Dschungelcamp noch. Und jetzt nach 6 Jahren, 7 Jahren kommt er an und sagt, ja, ich bin wieder da. Echt schön. Also wirklich. Sowas sind Geschichten, die
Die schreiben einfach, nur die Fußballkneipen.
Genau, die sind einfach wunderbar. Ja.
Ja, aber promomäßig hat es sicherlich was gebracht. Also das ist ja, das war ja auch keine Frage.
Kurz vor der schweren Zeit dann, oder? So, wenn er sagt 2011.
Ja, ja, genau. Also das ging da mit rein, ja. Ja, dass das dann auch irgendwann zu viel wurde. Und ich hatte ja da auch irgendwie meine Auftritte. Das war aber auch nicht so mein Ding vor der Kamera dann. Und habe da auch nicht, also für mich selber irgendwie nicht wirklich funktioniert und so. Und war damals alles einfach nicht so einfach.
Dabei gibt es ja noch legendäre Videos auf YouTube zu finden.
Gibt's noch?
Ja, unter anderem den Piloten, der leider nie weiterverfolgt wurde. Das,
fuck, ja, stimmt.
Das Videopodcast mit Spox. Da sitzen liebe Kollegen von mir in ganz, ganz jungen Jahren.
Das stimmt, ja.
Das gucke ich mir immer mal wieder an.
Ja.
Einfach um Dinge in der Hinterhand zu haben.
Man ja, nie, genau, ist wichtig.
Weil man es braucht. Wie hat sich das denn verändert? Also 2006 Fußballkneipe in München gegründet. Das fällt so ein bisschen gleich bei mir mit Studienbeginn und ich habe das damals so erlebt, als er hätte so einen richtigen Hype gegeben, dass überall Fußballkneipen sich gegründet haben. Ich habe es halt in Freiburg erlebt und in Würzburg so noch ein bisschen am Rand, aber das ist natürlich auch selektive Wahrnehmung. Wie hat sich das denn verändert jetzt über die Jahre?
Also das ist vielleicht gar keine selektive Wahrnehmung, weil es tatsächlich irgendwie 2004, 2005 hat Sky, nee, damals noch Premiere, Entschuldigung, hat ja angefangen mit wirklich offensiv Gastro-Abos zu vertreiben und das jetzt, ja, jetzt Fußballkneipe war ja damals noch nicht wirklich so irgendwie ein Ausdruck, sondern mein Gott, es gab halt
Es gab nicht so wirklich eigentlich.
War ja auch der das war ja auch der Grund, also das war die Idee, wie ich draufgekommen bin. Ich hatte während der WM 26 das Follow Your Team Ticket Serbien Montenegro geschossen. Das heißt, ich hatte Tickets bis zum Finale und war eben dementsprechend in der Republik unterwegs. Und
Serbien Montenegro war im Finale 2006. Habe ich irgendwie verpasst.
Kannst du dich nicht dran erinnern?
Nee, ja, wir haben ja vorhin schon über deine Erinnerungslücken
gesprochen. Ja, genau. Und in jeder Stadt, in der ich war, irgendwie Leipzig, auch Berlin, irgendwie, haben halt gedacht, da muss es doch Fußballkneipen geben. Also so einfach Fußballkneipen. Und gab es aber nirgends, haben wir nirgends gefunden. Und dann haben wir eben angefangen, also ein Kumpel und ich, da im auf den Zugfahrten ein bisschen rumzuspinnen und hatten schon diese Geschichten mit da muss man Kunstrasen an die Decke machen, Tribüne muss da reingebaut werden, das muss total krank sein, oh, das wäre schön.
Und wir gucken nach oben und sehen Kunstrasen an der Decke und wir gucken nach unten und sehen eine Tribüne.
Ich glaube, nach wie vor, ich hatte dann damals doch den Gedanken, ja, das gibt's doch bestimmt schon irgendwo, irgendjemand hat das schon gemacht, aber es gibt's nicht.
Es gab's auch nicht. Ja, es waren halt einfach ganz normale Kneipen oder Gaststätten, die halt dann einfach ein Premiere-Abo hatten, die dann halt, meistens ging's halt dann darum, ihren lokalen Verein dann irgendwie zu zeigen, die Auswärtsspiele oder auch Heimspiele, je nachdem, und vielleicht auch noch irgendwie ein bisschen Konferenz oder sowas, wenn der Heimatverein nicht gespielt hat. Aber als Fußballkneipe, wie gesagt, Premiere hat dann immer mit den Sportsbars da irgendwie versucht, mit dem Sportsbar-Ausdruck, den man ja aus den USA halt vor allem irgendwie kennt, da irgendwie zu operieren. Aber ja, da gab's dann halt irgendwie schöne Schilder und Aufkleber und weiß Gott was alles, irgendwie Premiere Sportsbar. Aber das ist tatsächlich eine Fußballkneipe, also schon, wir brauchen ja gar nicht von jetzt hier reden, wie es hier aussieht, aber dass da mal irgendwie vielleicht zwei Trikots an der Wand hingen oder sowas, das kam schon mal vor, aber im Großen und Ganzen waren das stinknormale Kneipen und Gaststätten, die halt dann einfach ein Premiere-Abo hatten und da halt noch ab und zu mal, wenn es interessant war, einfach Fußball gezeigt haben. Aber so reine Fußballkneipe, so wie wir es jetzt irgendwie hier haben, gab es damals einfach noch gar nicht. Ich glaub,
damals war das auch noch die Zeit, in der dieses Thema, wir kommen ja danach nochmal drauf, Lizenzgebühren und so, da war das noch relativ harmlos. Das heißt, da konnte eine Kneipe auch mal so nebenbei sonst so ein damals Premiere-Abo haben für Gastro, ohne dass sie gleich in richtige Finanzierungsschwierigkeiten.
Ja, wobei es damals, also das weiß ich jetzt noch aus meiner Zeit in der Unternehmenskommunikation, hatte ich da ja auch schon immer mal wieder irgendwie damit zu tun, dass ja halt Wirte angerufen haben oder eine Mail geschrieben haben und gesagt haben, oh, das ist aber so teuer. Also im Vergleich zu heute ist es ehrlich gesagt ein Witz, was es damals gekostet hat. Aber da war auch schon die Refinanzierungsschwierigkeit einfach da, ganz anders wie heute. Also heute ist es einfach irgendwie viel schlimmer und das merkt man ja auch, weil du jetzt gefragt hast, irgendwie nach der Entwicklung. Also jetzt schon allein in der Zeit, in der ich jetzt hier bin im Stadion, hatten wir halt schon mehrere Preiserhöhungen und du merkst es einfach, dass gerade normale Kneipen einfach dann gesagt haben, okay, wir haben 100 Quadratmeter, wir müssten jetzt Betrag XY zahlen, wie soll ich das refinanzieren mit 4 Bayern-Spielen im Monat oder lass es mit Champions League dann mal 6 sein oder sowas. Und du zahlst ja die Abo-Gebühr auch in Zeiten, wo kein Fußball ist, im Sommer zum Beispiel. Da hat sich schon einiges irgendwie geändert und wir merken das ja auch hier, wenn wir halt dann irgendwie rappelvoll sind und den Leuten dann halt an der Tür erklären müssen, so, ja, wo ist denn dann die nächste Sportsbar? Ja, so arg viel gibt's jetzt hier in der Gegend nicht und es ist halt dann auch immer irgendwie weniger geworden und jetzt gerade hier für München, wenn ich das irgendwie mitkriege, Leopoldstraße, hast einen 300 Quadratmeter Laden und zeigst irgendwie ab und zu mal irgendwie die Bayern, das kannst du einfach fast nicht mehr refinanzieren. Beziehungsweise ist dann einfach eine Quersubventionierung. Und ob sich das halt dann lohnt, für einen großen Laden vielleicht noch, oder könnte es vielleicht sein, aber jetzt irgendwie für die Eckkneipe, die, keine Ahnung, in Giesing jetzt bisher immer die 60er gezeigt hat und sonst eigentlich nichts, wird es dann halt schon echt schwierig. Und das ist ja der Unterschied halt zu unserem Konzept, dass wir halt wirklich alles irgendwie, was an Fußball geht, dann auch irgendwie zeigen und nur so kannst du es refinanzieren, obwohl es für uns dann halt auch schon immer irgendwie die Schwierigkeit ist, wenn es dann wieder eine Preiserhöhung gibt und wenn es nur irgendwie eine kleine Preiserhöhung gibt, dann halt zu überlegen, okay, was machen wir? Erhöhen wir jetzt mit die Preise, Getränkepreise oder Essenspreise? Meistens machen wir das erst mit einem Jahr Verzögerung dann nach einer Preiserhöhung, aber es ist halt nun mal so, wir müssen halt beide auch davon leben, also auch wenn Holle noch ein bisschen nebenher dann bei Sky arbeitet und noch sonstige Projekte irgendwie in seinem eigentlichen Job macht, aber ich lebe zu 100% davon und Holle auch zu einem guten Teil und da muss halt am Ende auch was bei rumkommen, also es ist jetzt tatsächlich muss, mal die Ironie beiseite geschoben, es ist halt schon echt ein Fulltime-Job und du bist 24-7 eigentlich eher mit dem Laden beschäftigt, das geht auch nicht anders, weil es ist halt tatsächlich nicht so, dass wir irgendwie mittags um eins irgendwann mal aufstehen und
in unserem Geld schwimmen.
Ein bisschen schwimmen, genau.
Ja.
Und dann abends den Laden aufschließen und ein bisschen Spaß haben. So ist es dann doch nicht. Aber das soll jetzt kein Gejammer sein, das macht ja auch wahnsinnig viel Spaß. Und man sieht ja auch, also das Feedback von den Gästen ist halt dann auch immer überwältigend und das pusht einen ja dann auch immer wieder, oder wie wir es ja auch jetzt gerade im Vorspann gehört haben vom Rasenfunk, das ist ja, wenn da ein Kalli sowas erzählt oder ein Frank Gosen, das ist halt einfach schon auch schön, sowas zu hören.
Wenn du jetzt schon diesen Rückgriff auf den Vorspann machst, dann muss ich natürlich fragen, gibt's denn das Schnitzel Kalli mittlerweile?
Aber sicher.
Und es ist auch wirklich riesig.
Es ist riesig, ja.
Wer glaubt, Frank Gosen hätte übertrieben oder Rainer Kallmund hätte übertrieben, nee.
Rainer Kallmund übertreibt sowieso nie.
Nein.
Davon ist auszugehen, ja.
Ja, aber ich finde, jetzt haben wir schon einen ganz spannenden Punkt angesprochen, nämlich wie sich das auch verändert hat für Fußballkneipen mit Sky und den Abos. Und ich kann mich erinnern, zumindest eine der Preiserhöhungen, die es da gab, die hatte auch richtig ein mediales Echo, weil da viele Kneipen zugemacht haben, auch hier in München. Und ich habe damals mitbekommen, in Freiburg, wo ich studiert habe, haben damals auch viele zugemacht. Könnt ihr mal kurz erklären, wie sich überhaupt Sky-Abos für euch berechnen? Also sind ja nicht die, bei mir ist es so, ich kündige und warte dann so lange, bis sie mir ein halbwegs vernünftiges Angebot machen und dann zahle ich halt 32 Euro im Monat.
Ja, vielleicht als erstes ist es mal so, auch wenn wir beide bei Sky gearbeitet haben und vielleicht mal schneller einen Support kriegen, kohlemäßig ist uns da noch nie jemand entgegengekommen. Also wir zahlen den ganz normalen Preis. Das muss man vielleicht auch mal feststellen bei den ganzen Medienkontakten, bla bla bla. Sky hat das ja vor 2 Jahren nochmal alles neu gemacht. Also davor waren es ja nur die Quadratmeter. Jetzt geht's um Kaufkraft der Stadt, der Gegend sogar.
Einwohnerzahl, Anzahl Bundesligisten und Zweitligisten in der Stadt.
In der Stadt und so weiter.
Krass.
Ja. Also ein ganz komischer, extrem intransparenter Schlüssel.
Ist auch so, dass man sich selber nicht mehr ausrechnen kann.
Ja, oder? Ja, es ist natürlich auch ein bisschen Absicht, dass man das nicht irgendwie untereinander in der Republik vergleichen kann. Also, dass man zum Beispiel jetzt irgendwie in Regensburg oder sowas, sage ich jetzt mal, zahle ich aber so und so viel und ich habe die gleiche Quadratmeteranzahl. Du kannst das halt dann irgendwie nicht vergleichen, auch wenn wir irgendwie gefragt werden, was wir zahlen. Also wir halten uns ja da eher irgendwie zurück mit Zahlen, geht ja im Grunde auch irgendwie niemanden was an, aber man könnte die Zahl jetzt auch nicht mit irgendeinem anderen Ort, selbst teilweise in München, kann man das nicht wirklich irgendwie vergleichen, weil ich meine, hier in der Max-Vorstadt ist es nun mal so, dass es eine der bevölkerungsreichsten Gegenden ist und München ja auch eine extrem hohe Kaufkraft hat. Also sind wir eigentlich eh schon von daher für unsere Quadratmeterzahl am oberen Limit. Ist halt tatsächlich auch so, dass sich das dann immer wieder irgendwie finanziell auswirkt durch Preiserhöhungen, wobei man tatsächlich auch sagen muss, die Preiserhöhung in diesem Jahr war sehr, sehr, sehr moderat.
Dafür haben wir ja jetzt auch 2 Jahre genau, den festen Preis und wissen dann seit letzter Woche auch, dass wir keine Europa League mehr über Sky sehen können.
Ja, das sind halt so die üblichen Geschichten. Ich meine, die kenne ich ja auch noch aus meiner Vergangenheit. Dann fallen halt irgendwie Rechte weg und das, so geht's ja auch einem Privatabonnenten. Da fallen Rechte weg, ja, dann müsste es ja eigentlich irgendwie günstiger werden. Also wir verstehen natürlich einerseits auch, dass Sky jetzt, ich weiß nicht, wie viel Prozent mehr für die Bundesliga-Rechte zahlt. Also das sind ja einfach auch ganz komische Spiralen, die sich die DFL vielleicht auch mal überlegen sollte, die da ja dann irgendwelche Jubelmeldungen rausbringen, wie viel sie jetzt irgendwie für die Vereine, natürlich nur für die Vereine, eingenommen haben. Aber das muss halt auch jemand zahlen und im Endeffekt ist es der Fußballfan, der es irgendwie zahlen muss, weil wenn wir mehr zahlen, müssen wir halt auch wieder gucken, dass wir es irgendwie refinanzieren können, müssen dann Preise erhöhen. Das heißt, es wird dann für unsere Gäste wieder teurer. Für einen Privatabonnenten ist es halt im Normalfall auch so, okay, die zahlen jetzt mehr, dann muss ich irgendwie auch mehr zahlen. Andererseits, die Spirale in die andere Richtung gibt es zum Beispiel nicht, wenn irgendwelche Rechte wegfallen. Und da ist ja bei Sky und auch schon zu Premiere-Zeiten sind ja schon immer wieder viele Rechte weggefallen. Auch, weil wir jetzt gerade gesagt haben, dass es beim Gastro-Abo auch darauf ankommt, wie viele Bundesligisten und Zweitligisten jetzt in der Gegend irgendwie sind. Also wir haben jetzt nichts gemerkt durch den Zwangsabstieg von 60, dass unser Abo irgendwie günstiger geworden ist. Und man muss tatsächlich, auch wenn wir jetzt nicht in Giesing, sondern in der Max-Vorstadt sind, man muss tatsächlich schon auch sagen, das sind Umsatzeinbußen für uns, dass 60 jetzt in der Regionalliga spielt. Das macht schon extrem viel einfach aus.
Krass. Das würde mich eh interessieren, wie der Erfolg eures Ladens an den sportlichen Erfolg verschiedener Vereine und des internationalen Wettbewerbs gekoppelt ist. Aber um dieses Thema, wie ist Sky für Gastronomen abzuschließen, könnt ihr so eine ganz grobe Größenordnung gehen? Reden wir über da mehrere 100 Euro im Monat oder sind das mehrere 1000 Euro? Aber nur so ein grobes Gefühl, wie teuer ist das?
Sagen wir mal so, im Jahr ist es ein fünfstelliger Bereich. Fünfstellige Zahl.
Man muss aber noch dazu sagen, ich glaube, das wissen wahrscheinlich auch viele gar nicht, dass man ja eben seit 2 Jahren auch 2 Abos zusätzlich kriegt dazu, wenn man eins abschließt.
Du kriegst 2 Karten.
Du schließt ein Abo ab
und kriegst 3 Karten und 3 Receiver, sodass du tatsächlich drei verschiedene Sachen, Spiele zeigen kannst.
Was wir eben auch ausnutzen,
was wir komplett
ausnutzen können, was aber für einen Wirt von der Eckkneipe vollkommen wurscht ist, weil der hat nur einen Bildschirm und will auch nur dieses eine Spiel zeigen, kriegt's wahrscheinlich unterstelle ich jetzt mal technisch auch nicht hin, weil es einfach auch kompliziert ist, mit diesem
Dix. HDMI-Switch.
Ja, richtig. ja.
Meint ihr, das ist gewollt von so Rechteinhabern wie Sky, oder es gibt jetzt ja auch noch einige andere Player? Wollen die das, dass es, wenn es Kneipen gibt, dann nur dezidierte Fußballkneipen gibt und die Borzen um die Ecke Fußball gar nicht mehr zeigt?
Das kann ich mir nicht vorstellen, dass sie das nicht wollen.
Und also
wollen ja Privatkundenverträge erstmal und die gehen ja auch hoch.
Ja, aber das so darf man das jetzt nicht wirklich irgendwie sehen, dass je mehr Gastro-Abo es gibt, gibt es dann gleichzeitig weniger Privatabos, weil also Fußball schauen in der Kneipe ist halt auch ein Gemeinschaftserlebnis. Da treffe ich mich irgendwie mit Freunden. Okay, wenn ich jetzt irgendwie nicht einsehe, ein Sky-Abo abzuschließen, dann komme ich halt ab und zu mal, dann bin ich aber jetzt vielleicht auch nicht so der wahnsinnig große Fußballfan und gucke mir halt ab und zu mal irgendwie ein Spiel, wenn mein Verein spielt oder sowas, und wir zeigen das dann irgendwie zufällig, wenn es Also wir reden ja jetzt nicht jetzt irgendwie vom FC Bayern hier in der Stadt, sondern wir zeigen ja alles Mögliche und hier kann ja auch jeder mit auch ein bisschen Glück, und wenn es ein paar Reservierungen gibt, zeigen wir dann auch irgendwie samstags 15:30 parallel zur Konferenz und zu den Bayern dann von mir aus Dortmund oder lass es Frankfurt oder Freiburg sein. Also wir versuchen das ja schon alles irgendwie möglich zu machen. Aber um aufs Eigentliche jetzt zurückzukommen, es ist natürlich schon so, dass du in eine Kneipe gehst mit Freunden. Weil wenn ich zu Hause ein Abo habe, okay, kann ich mal machen, dass dann mal ein paar Kumpels zu mir kommen und wir gucken dann ein bisschen Fußball mit einer Kiste Bier oder sowas. Aber das Eigentliche ist halt, in eine Fußballkneipe zu gehen, mit Freunden das Gemeinschaftserlebnis zu haben, ein bisschen Bier zu trinken, ein bisschen Spaß zu haben.
Vielleicht
und es sind auch im Übrigen, muss man auch dazu sagen, sehr viele unserer Gäste haben zu Hause ein Sky-Abo.
Aber glaubst du nicht umgekehrt, diese Preisstrukturänderung, über die wir gerade gesprochen haben, hat ja durchaus dazu geführt, dass ein Haufen kleine Kneipen gesagt haben, okay, das geht nicht mehr für mich. Dass so, ich sage jetzt mal, nicht jetzt in München, aber im ländlicheren Bereich, wo es in Ortschaften, keine Ahnung, die Größe 5.000 bis 10.000 Einwohner, so in der ich wohne, wo einige Kneipen dieser Art zugemacht haben, dass für die Leute, die da bisher hingegangen sind, weil sie ja gesagt haben, wieso soll ich mir ein Sky-Abo holen, die 4 Bayern-Spiele im Monat oder 3, da gehe ich halt in die Kneipe.
Dass das potenzielle Kunden sind.
Dass das jetzt potenzielle Kunden sind, weil die eben, die brauchen vielleicht nur das Bundesliga-Abo, das kostet die verhältnismäßig weniger als Privatkunden und die haben einfach nichts mehr, wo sie hingehen. Ich glaube, damit kalkuliert Sky schon.
Aber wenn du, Max hat ja von den anderen Playern gesprochen, die Player sind ja jetzt Perform, also DAZN, Eurosport. Und ich meine, allein an den beiden siehst du, ich behaupte es einfach mal, dass die an die Gastronomie erstmal überhaupt gar nicht gedacht haben.
Haben die Gastro-Abos eigentlich?
Noch nicht.
Bei denen.
Das heißt, rein theoretisch dürfte man da nichts zeigen, oder ist es dann quasi ein...
Geduldet.
Okay.
Wir haben das DAZN damals angeschrieben, sehr am Anfang noch, und dann ist erstmal da die juristische Abteilung ein bisschen durcheinander gekommen, weil die da wirklich einfach nicht dran gedacht haben. Dann haben sie gesagt, okay, ihr dürft es zeigen, beziehungsweise sind dann auch auf den Trichter gekommen, pass mal auf, eigentlich ist es ja sogar eine super Werbung. Daran sollte Sky vielleicht auch mal denken, dass es keine bessere Werbung gibt als eine Fußballkneipe, wo du das Produkt einfach siehst, ja, und zwar einen ganzen Abend.
Und also auch sagst, auf, dass man die Vorberichterstattung nicht hören kann. Also
auch wirklich drauf an, was man für ein Produkt anbietet.
Ja, genau.
Gut. Nee, aber ist ja perfekt, man hört ja von der Vorberichterstattung.
Ja, genau. Ja.
Ja, aber wie ändert sich das jetzt dann? Also ihr müsst ja jetzt auf einmal streamen.
Da springen wir jetzt schon zum nächsten Thema.
Ja, naja, es sind halt gerade so die
Also man muss jetzt,
der Umbruch, oder?
Man muss jetzt sagen, Eurosport läuft jetzt stabil, nachdem wir am ersten Spieltag die erste Halbzeit nicht gesehen haben. Am zweiten Spieltag gab es auch nochmal einen Ausfall. Inzwischen läuft es.
Ohne Aussetzer.
Ohne Aussetzer. Meiner Meinung nach.
Bildqualität lässt extrem zu wünschen
übrig. Von der Bildqualität ganz schwach. Wirklich ganz schwach. Inhaltlich dafür gut.
Ja.
Wirklich gut.
Also da hat man bei Eurosport hat man tatsächlich das Gefühl, es geht endlich mal wieder um Fußball, und zwar nur um Fußball.
Das ist
also
in so kurzer
Jan
Zeit
Henkel
schon
und
funktioniert.
Matthias Sammer sehe, das ist einfach sehr fundiert, das ist kein Boulevardgelaber oder sonst irgendwie was, da geht
so
es nicht irgendwie um die Frau von oder sonst irgendwie was.
Da hören
Sie
auch
ist
mal zu.
Eine sehr, sehr gute Berichterstattung, was die machen. Also handwerklich einfach überragend. Wenn die jetzt tatsächlich noch daran arbeiten, dass es eine bessere Bildqualität gibt, dann gibt es da eigentlich nichts mehr auszusetzen, muss man echt sagen. Was du jetzt aber gerade angesprochen hast mit Streaming, und wir werden, also nicht nur wir, sondern vor allem ganz viele ganz viele Kneipen, die Fußball zeigen, ob jetzt mit Sky oder sonst irgendwie oder ohne. Wir werden ja nächstes Jahr das große Problem haben dann mit DAZN, die Champions League und die Euroleague ist sogar exklusiv übertragen. Ich meine, noch ist noch nicht irgendwie klar, wie die Champions League-Rechte jetzt aufgeteilt sind, wer da was überträgt, was Sky überträgt, was DAZN überträgt. Das wird nochmal eine große Herausforderung sein. Also sagen wir mal so, jetzt für uns das Streaming zu übertragen, ist ja inzwischen völlig easy für uns. Also es wissen teilweise auch unsere Mitarbeiter, was sie machen müssen, wenn wir mal irgendwie nicht da sind.
Aber das beste Beispiel.
Aber das große Problem wird halt irgendwie sein, wer überträgt was, weil nur als kleine Geschichte halt, wenn man die Konferenz von Sky überträgt und parallel dazu jetzt ein Einzelspiel, was zur Konferenz dazugehört, da habe ich halt beim Streaming einfach einen Versatz von ja wahrscheinlich einer Minute, vielleicht sind es auch 2 Minuten. Ich meine, das hängt dann auch so ganz davon Buffering irgendwie wieder ab. Aber da kann es halt nicht sein, dann sehe ich halt das Tor in der Konferenz und in meinem Einzelspiel, was ich dann parallel irgendwie gucke, kommt das Tor dann halt irgendwie eine Minute oder 2 Minuten später. Also es ist ein absolutes No-Go. Da müssen wir uns tatsächlich auch noch irgendwie überlegen, wie wir das machen.
In der Champions League auch niemand sehen, ist so, weil wir haben ja die 2 Bildschirme, um die Spiele parallel laufen zu lassen. Außerdem reservieren die Leute natürlich für das Hauptspiel. Ja, also wenn Bayern spielt, ist es eh keine Diskussion, will jeder sehen. Dortmund in der Champions League allerdings auch, ja, und Leipzig halt tendenziell eher nicht.
Ja, aber wer weiß, wer nächstes Jahr ist in der Champions
League. Aber wo wir bei dem Streaming sind, ja, Thema letztens Bayern Freitagabends, das erste Mal bei Eurosport Streaming. Ein paar Tage vorher stand eine Wirtin, wo wir auch immer die hier in der Gegend ist, wo wir auch immer gerne Leute hinschicken, wenn bei uns voll ist, und hat eben gefragt, und genau sowas haben wir, so denken wir das uns in Anführungsstrichen ganz normalen Kneipen, wie kriege ich denn das jetzt auf den Bildschirm aus dem Internet? Also ich habe da was abgeschlossen, habe jetzt den Player, aber wie mache ich denn das? Und das sind die wirklich ganz einfachen und schwierigen Fragen. Ja, wie kriege ich das hin? Wie kriege ich denn das dann hin? Also das überlegen wir auch noch, dass wir dann vielleicht 2 Einzelspiele über das DAZN zeigen können. Was brauchen wir da wiederum? Können wir da umschalten?
Ja, muss man auch die Internetleitung zur Verfügung haben. Also hier in München kriegt man das ja gerade noch hin.
Genau, aber
das ist richtig, ja. Aber naja, die neue Bundesregierung wird ja wieder eine Digitalinitiative starten, ja, wie vor 4 Jahren auch schon. Und ja. Die wird wahrscheinlich auch wahnsinnig viel bringen. Wir haben tatsächlich das Glück in München, dass man es relativ gut auswählen kann. Und ja, ich meine, die Empfehlung ist ja immer mindestens eine 10 Mbit-Leitung, je höher, desto besser. Also ich glaube, wir haben eine 50 Mbit-Leitung und wir schaffen es tatsächlich, 2 Spiele von DAZN parallel im Stream laufen zu lassen und die Bildqualität ist gut. Also könnte natürlich immer irgendwie besser sein, aber wenn ich das jetzt vergleiche, DAZN und Eurosport, ist ein himmelweiter Unterschied. Also das ist praktisch wie Eurosport, wie Analogfernsehen und DAZN dann tatsächlich annähernd HD. Kann man schon so sagen.
Bei Eurosport ist es wahrscheinlich halt ein Zugeständnis an die ersten beiden Spieltage, an die Probleme, weil da war die Qualität tatsächlich ganz okay, wenn es mal lief.
Ja, andererseits muss man da halt dann irgendwie jetzt als Nutzer, was wir ja nun mal irgendwie sind, und wir uns da ein bisschen irgendwie auskennen, aus meiner Sicht ist es einfach nur eine Kapazitätsfrage, eine Serverkapazitätsfrage. Und wenn ich jetzt halt einfach mal sage, ich habe, keine Ahnung, 100.000 Abonnenten, dann muss ich halt einfach auch für 100.000 Abonnenten die Serverkapazität zur Verfügung stellen, auch wenn vielleicht nur 20.000 zugreifen. Aber ich muss davon ausgehen, dass 100.000 da drauf zugreifen. Dasselbe Problem hatte ja letztes Jahr DAZN, als die gestartet sind. Gut, die erzählen immer irgendwie was anderes, aber
von Manchester Derby, oder?
Aus meiner Sicht ist es einfach so, damals Manchester Derby ist das erste große Spiel, was sie übertragen hatten. Wir hatten hier, glaube ich, so ungefähr 80 Leute, 80% Engländer, die dann halt erstmal überhaupt gar nicht verstanden haben, warum kommt da jetzt irgendwie nichts. da kannst du denen auch noch irgendwie erklären, wie das, was das da jetzt irgendwie ist. Die kennen das halt aus England mit British Telecom, da funktioniert es halt einfach und bei uns funktioniert es halt nicht. Also dann war dann immer so, ist doch euer Problem? Nee, ist ein Problem von denen. Und der Sohn hat daraus auch gelernt, das funktioniert, wie gesagt, sehr gut. Bei Eurosport bin ich da ehrlich gesagt ein bisschen enttäuscht. Man weiß ja schon länger irgendwie, dass man die Rechte hat. Und dann halt so ein Desaster am ersten Spieltag und eigentlich auch die Folgen.
Mit einem Riesenkonzern dahinter.
Mit einem Riesenkonzern dahinter, das darf man ja auch nicht irgendwie vergessen.
Ja, vielleicht ist das das Problem. Ich habe immer den Eindruck, die Bundesliga ist gar nicht wichtig genug für den Eurosport-Player, sondern man weiß ja, dass die Olympischen Spiele das große Ding werden. Und wenn ich mir so einfach nur die Aufmachung anschaue und wie auch die Kommunikation lief, dann habe ich manchmal so den Eindruck, die haben das mitgenommen, weil es war da, aber im Fokus stand es nicht, also vom Konzern her gesprochen.
Kann gut sein, ja.
Da wäre eine kleinere Butze, die nur die Bundesliga-Rechte hätte, die wäre da mehr dahinter.
Was also, wenn der Sohn das gekauft hätte. Okay,
das ist halt ein neues Produkt
gewesen. Hätten, oder so. Ja, 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 aber gut, ich muss halt schon irgendwie überlegen, wenn ich diese Rechte irgendwie kaufe und du sprichst es zwar jetzt an mit den Olympischen Spielen, natürlich ist das irgendwie eine große Nummer mit den Olympischen Spielen, aber die Olympischen Spiele gehen 2 Wochen, alle 2 Jahre, Sommer, Winter. Die Bundesliga geht halt irgendwie über, wie viele Spiele werden es dann insgesamt sein, was Eurosport, 42, glaube ich, Bundesligaspiele. Das geht halt auch übers ganze Jahr und ich glaube auch übers Jahr gesehen hat Eurosport mit der Bundesliga erreicht da wesentlich mehr Zuschauer als in den 2 Wochen Olympische Spiele. Da erreicht man dann vielleicht irgendwie den Otto Normalbürger, den sogenannten, aber die Masse an Fußballfans, die man auch noch damit irgendwie vergrault, zumal, gut, wir stehen jetzt nicht am Anfang, also manchmal könnte man meinen, wir sind im Jahr 2005 mit den ersten Livestreamings, aber man vergrault auch eben mit dieser neuen Übertragungsmöglichkeit, gerade mit der Bundesliga, auch sehr viele, wie sagt man da jetzt, User, Nutzer im Internet, keine Ahnung, also Zuschauer einfach. Weil, ich meine, ich habe die Anfänge mitgemacht bei Premiere mit Streaming. Ich hätte nicht gedacht, dass sich das dann 10 oder 12 Jahre später genauso eigentlich wiederholt und dass die gleichen Fehler gemacht werden wie 10 Jahre davor. Ist eigentlich schon ein bisschen erstaunlich. Aber wie gesagt, durch den neuen Übertragungsweg ist halt, kann man sich auch so den einen oder anderen dann damit vergraulen, die eh schon dann sagen, was soll das jetzt und warum brauche ich jetzt noch ein Abo und warum übers Internet und hätten wir sicherlich alles irgendwie besser machen können.
Thema Technik, ich kenne das ja vom Rasenfunk, im Grunde seit Folge 1 an, Frank, optimieren wir die Technik und haben da jetzt auch weder Kosten und Mühen gesteuert, das kann man inzwischen jetzt auch ganz gut nachvollziehen, auch an dem, was hier alles auf dem Tisch steht, und trotzdem ist es so, du nimmst mit einem Gast auf, dem hast du vorher das Headset noch geschickt, du hast einen Techniktest gemacht, einen Audiotest, alles läuft wunderbar und dann fängt irgendjemand in seiner Nachbarschaft an, keine Ahnung, YouTube zu streamen oder Telekom hat mal wieder Probleme oder welchen Kabelbetreiber auch immer er hat. Das heißt, es gibt immer noch Folgen, bei denen es dann trotz aller Vorbereitung immer noch Probleme gibt, die dann, glaube ich, auch, manchmal kann man dann im Nachhinein noch was kaschieren. Aber wo ich auch merke, das ist einfach so ein Glücksspiel. Manchmal haut's auch einfach nicht hin. Wie ist denn das jetzt in Bezug auf Streaming und checken das vor allem eigentlich die Leute, die hier sitzen? Weil ihr könnt da ja auch nichts dran ändern, wenn mal, also Stromausfall würde jetzt noch jeder erkennen, aber wenn einfach hier das Internet schlecht ist, das gibt's ja.
Also Stromausfall hatten wir tatsächlich auch schon. Das liegt dann an unserem alten Haus mit den Sicherungen. Wenn dann plötzlich auch das Kabelfernsehen nicht mehr funktioniert, sprich Sky nicht mehr funktioniert, da fallen dann nicht die Receiver aus, sondern da fällt dann die komplette Anlage aus. Licht brennt aber. Und dann erstmal jeder so, oh, was ist jetzt los? Und dann erstmal immer so, Scheiß Sky. Das ist dann immer gleich so die erste Reaktion. Ja. Was haben die jetzt wieder irgendwie gemacht? Als mir das erste Mal passiert ist, hat es tatsächlich auch irgendwie 10 Minuten gedauert, bis ich drauf gekommen bin, dass vielleicht die Sicherung rausgehauen hat. Seitdem ist es noch 2-mal passiert, aber dann geht's relativ schnell, weil ich weiß, wo die Sicherung ist und dann macht man die ganz schnell wieder irgendwie rein und dann läuft es auch brutal schnell wieder. Also es ist echt erstaunlich.
Starten eure Sky Receiver keine 3 Minuten. Bei mir wird es erstmal 3 Minuten dauern.
Das finde ich tatsächlich das Erstaunliche. Beziehungsweise es liegt nicht an den Sky Receivern, weil die weiterhin Strom haben, sondern die Verteilstation des Kabelfernsehens vom Haus fällt dann einfach aus. Das heißt, die Receiver sind an, aber ich mache dann die Sicherung an und dann kommt aber gleich wieder das Signal. Also okay. das geht relativ schnell. Solche Probleme gibt es dann tatsächlich auch immer wieder. Aber mit Streaming, ich würde mal sagen, viele, gerade jetzt Freitagabends, die wissen, es läuft über einen Player. Die sind teilweise halt auch genau deswegen da, weil ihre Kneipe das jetzt irgendwie nicht zeigt und die halt wissen, dass wir halt dann das Freitagabendspiel über einen
Player zeigen. Das ist inzwischen so, ja. Also bei Eurosport Gate, nenne ich es mal, ja, am ersten Spieltag gab es tatsächlich 2 Mädels, die nicht nur mich, sondern auch sämtliche Bedienungen alle paar Minuten angeschissen haben. Aber wir haben doch reserviert. Wir haben doch reserviert für das Spiel. Wir wollen doch das Spiel jetzt sehen. Ja, aber es funktioniert gerade nicht. Aber wir haben doch reserviert. Ja. Ruhig bleiben. Wirklich ruhig bleiben. Da habe ich dann nicht nur 5 Zigaretten in der Halbzeit geraucht, sondern 9.
Die Bedienung, war ja auch eine längere Halbzeit.
Ja, war auch eine längere Halbzeit. Ja. Ja, da muss man dann schon ruhig bleiben. Ansonsten wirklich die meisten verstehen das, kennen das ja auch von zu Hause, von YouPorn und so. Und von daher ist es okay. Und es kommen tatsächlich, also die Schalker waren jetzt da, die Isar-Schalker, ja, das ist ein ganz berühmter Fanclub, weil es eben in ihrer Stammkneipe, die zeigen Eurosport eben nicht. Wahrscheinlich aus genau dem Grund, dass sie nicht wissen, wie man es installiert oder wie man das macht.
Ist es dann für euch vielleicht dann sogar ganz gut, dass das immer mehr zerstückelt wird? Also ich habe jetzt schon häufiger von Leuten gelesen, jetzt muss ich noch ein drittes Abo abschließen, um alles sehen zu können, da habe ich keine Lust drauf. Glaubt ihr, dass Max, die Leute dann so für Freitagsspiele mal hierher kommen?
Ja, das kommen, also habe ich jetzt zumindest den Eindruck in der Saison, dass schon, dass wir schon Gäste hier haben, die sonst noch nicht so oft irgendwie da waren, die uns zwar kennen, aber das wird sich sicherlich auch widerlegen. Und ich meine, wenn du jetzt sagst, ob das jetzt ein Vorteil für uns ist, irgendwie mit der Zerstückelung, dass es halt viele andere nicht zeigen oder man es zu Hause nicht gucken kann oder sonst irgendwie was. Problem ist halt, wenn hier voll ist, ist halt voll. Und dann haben wir halt auch irgendwie nichts davon. Also ich habe auch nichts davon, wenn der FC Bayern irgendwie exklusiv bei Sky kommt, bringt uns nichts, weil voll ist einfach voll und mehr kriegen wir dann halt nicht rein. Es ist ja auch, also bei uns ist es tatsächlich, und deswegen habe ich das ja vorhin auch gesagt, mit dem gemeinschaftlich Fußball schauen, ob das ZDF jetzt das Bayern-Spiel überträgt oder nicht, macht für uns eigentlich nichts aus. Also Bayern-Spiele, Champions League kriegen wir alle mal voll, genauso auch Dortmund-Spiele. Es gibt halt einfach eine große Fangemeinde hier, was ja auch unser Vorteil ist hier in München mit den vielen Zugreisten, dass jeder eigentlich dann auch seinen Lieblingsverein logischerweise mitbringt und nicht automatisch Bayern-Fan wird, zum Glück. Und wir halt versuchen, so viel wie möglich zu zeigen. Also wo kannst du das irgendwie ein Freiburg-Spiel in München schauen? Es gibt vielleicht einen oder anderen. Gut, es gibt eine Stuttgart-Kneipe, es gibt eine Schalke-Kneipe, es gibt eine Frankfurt-Kneipe. Aber auch da ist es halt so, wenn es da voll ist, ist es da voll. Und für viele ist es ja auch so, ich möchte da nicht nur unter Frankfurtern sitzen, sondern ich möchte dann halt auch den Dortmunder nebendran haben oder den einen, also Leipziger, den wir regelmäßig haben. Also das ist ja auch
ein Leipziger.
Wir haben einen Leipziger Stammgast, tatsächlich. Ja. Der kommt auch im Trikot.
Ja. Ja.
Der steht auch in der Art.
Aber da sind wir ja eigentlich beim Grundding. Ja,
Fußballkneipe.
Also letztendlich, wie Michel gesagt hat, Champions League Bayern Dortmund sind ja eigentlich die Spiele, die jede Sportsbar interessiert, weswegen auch viele ein Abo abschließen. Ja, weil sie sagen, oh, Bayern Champions League, da habe ich die Hütte voll und da mache ich dann den Umsatz und damit kann ich das refinanzieren. Vielleicht. Die Abende sind für uns eigentlich sowieso gesetzt. Ja, wir müssen uns auf Abende konzentrieren wie freitags, zweite Liga,
Vor allem zweite Liga.
Dass da Leute kommen, dass die Leute Bock aufs Erstligaspiel haben, dass du donnerstags bei der Europa League Leute da hast und das Schwierigste sonntags, weil sonntags interessiert kein Schwein.
Egal wer spielt.
Egal wer spielt.
Oh, und jetzt dürfte auch noch früher aufmachen dann.
Wir haben ja eh zweite Liga.
Ja, ja. Und mit den zu den Streaming Sachen wollte ich noch sagen, ich weiß nicht, wie sich das entwickeln wird nächstes Jahr, ob das wirklich die Wirte kapieren, dass Europa League nur noch auf der Zone kommt, dass die Einzelspiele vielleicht in der Champions League nur noch auf der Zone kommen und ob es da eine große Offensive gibt, den Leuten das zu erklären, wie man das macht. Ansonsten könnte es in die bisschen falsche Richtung gehen, weil einfach viele nicht mehr vom Fußball mitbekommen, was man eigentlich mitbekommen will, nämlich die Champions League sehen, die wichtigen Spiele. Ich habe sogar das Gefühl irgendwie in den letzten Wochen, dass immer mehr ältere Leute zu uns kommen, weil die das wirklich nicht, die kriegen das mit dem Freitagsspiel halt nicht hin, ja, die wissen nicht, wie ich einen Eurosport-Player im Internet anschließe. Die haben vielleicht noch, hatten vielleicht noch Sky und da ging das mit Fernbedienung und so.
Aber sich viele auch mehr. Irgendwie nicht einfach vor ihr Laptop setzen.
Genau,
wollen,
die wollen halt Fußball nicht vorm Laptop sitzen, ja.
Ja.
Ihr habt vorhin schon gesagt, ihr zeigt mehrere Spiele parallel. Das ist ja nur was, wir haben vorher die Kneipe beschrieben als Raum, ihr habt mich korrigiert, 80 Quadratmeter, voll mit Devotionalien, es ist aber ein Raum. Wie läuft es hier, drei Spiele parallel? Gib mal den Hörern vielleicht ein bisschen so ein Gefühl, wie läuft es auch mit dem Ton? Gibt's drei Fernseher oder wie sieht das aus?
Gut, wir haben zwei Beamer mit entsprechend zwei Leinwänden und haben drei Fernseher, die zum Großteil extra angesteuert werden können über den sogenannten HDMI-Switch, wo ich das HDMI...
Das ist spannend, Holle, erzähl mal.
Ach, der Holle kann das inzwischen auch. ich habe halt HDMI-Ausgänge an den Receivern. Wir haben drei Receiver, HDMI-Ausgang in Switch rein und dann kann ich umschalten. Auf dem Bildschirm soll jetzt der dritte Receiver laufen, auf dem Bildschirm läuft jetzt der erste Receiver, was dann entsprechend ja dann Spiele sind, beziehungsweise halt samstagnachmittags läuft bei uns immer die Konferenz und meistens zwei Einzelspiele. Samstagnachmittags ist so immer Konferenzton in der einen Hälfte. Und in der anderen Hälfte läuft dann oft der Ton zum Beispiel jetzt vom Bayern-Spiel, von einem Einzelspiel. Wir haben dann noch durch unser Separé, unser kleines Separé, was für alle Hörer
der Scheißhausgang ist.
Da hängt auch ein Fernseher drin, da sind auch Tische drin, da kann man auch ganz gemütlich sitzen. Und vor allem, da können wir halt dann auch nochmal extra am Fernseher einen Ton anmachen, sodass man da auch noch irgendwie von einem Einzelspiel einen Ton hören kann.
Das heißt, da läuft in der Regel das dritte Spiel?
Ja, wir machen es oft parallel. Also wir haben im großen Gastraum noch einen Fernseher, der dann meistens mit dem Fernseher im Gang gekoppelt ist. Das heißt, die einen, die halt wirklich hier im Gastraum unter allen anderen sitzen wollen, die können ihr Spiel dann, das Einzelspiel ohne Ton schauen und dem halt dann der Ton wichtig ist, der setzt sich dann halt einfach irgendwie hinten rein. Und wir haben die Boxen, die Lautsprecher heißt es, glaube ich, inzwischen, so angeordnet, dass es tatsächlich fast eine Trennung gibt von den Tönen. Natürlich sitzt an manchen Plätzen, hörst du einfach beide Töne. Das lässt sich dann halt nicht vermeiden, wenn man keine Tür zumachen kann. Aber im Großen und Ganzen ist es meistens so, dass man sich nach ein paar Minuten dran gewöhnt hat und den anderen Ton dann einfach irgendwie ausblendet. Das
ist wie früher in der abgetrennten Turnhalle.
Genau.
Und eigentlich ist es ja auch ganz geil. Also ich mag das gerade daran, hier dann zu gucken, wenn Konferenzen noch Einzelspiele laufen, dass man eben auch immer noch von dem anderen was mitbekommt, weil, sagen wir mal ehrlich, nicht jedes Fußballspiel ist auch so über 90 Minuten packend.
Ja, richtig. Ja.
Und dann ist es eigentlich ganz geil, wenn du mitbekommst, oh, die Konferenz ist heute aber richtig cool, ich drehe mich einfach mal um.
Mhm. Und ist aber auch ist natürlich auch die große Schwierigkeit und weshalb wir auch eben einen ziemlichen Aufwand haben. Also wir
übertreiben es auch schon ein bisschen, ja. Dass wir angefangen von den Reservierungen eben uns aufschreiben, der will das und das Spiel sehen. Also wenn die Mails reinkommen, schreibst du dir auf, okay, der kommt um 3, will Konferenz sehen. Sein Kumpel, die kommen aber zu zweit, der eine will aber noch Einzelspiel BVB sehen. Ja? Dementsprechend musst du ihn platzieren. So
legt ihr das vorher fest vor dem Spieltag, vorher, welche Einzelspiele laufen?
Wir legen es vorher.
Sagt ihr das den Leuten?
Zu 90% legen was vorher fest.
Okay. Also es gibt kein
Doodle-Stil-Voting,
wenn die meisten Einzelspieler BVB reservieren.
Wir können schon oder wir reagieren schon irgendwie drauf, wenn, keine Ahnung, wir überlegen uns jetzt, gut, sagen wir mal, wir haben jetzt Samstagnachmittagskonferenz und FC Bayern spielt, da kommst du jetzt in München nicht drum rum, FC Bayern als Einzelspiel zu zeigen. Und dann hast du, keine Ahnung, ein Spiel wie, was weiß ich, Mainz gegen Wolfsburg. Okay, das musst du jetzt vielleicht nicht unbedingt als Einzelspiel zeigen. Allerdings, wenn dann plötzlich irgendwie 15 Leute irgendwie für dieses Spiel reservieren, dann kann es sein, dass wir halt dann das Einzelspiel von, sag mal, BVB gegen Frankfurt, was wir eigentlich gezeigt hätten, weil wir es uns so überlegt haben, dass wir das dann halt kurzfristig auch nochmal ändern. Also wir reagieren schon auf Reservierungsanfragen, okay, dann auch ja. Um gegebenenfalls halt nochmal irgendwie ein Spiel zu ändern.
Ansonsten ist es eine knallharte redaktionelle Auswahl, die wir in vielen Stunden
Redaktionssitzungen
jeden Morgen um 9 treffen wir uns.
Im großen Konferenzraum.
Im großen Konferenzraum.
Zugeschaltet sind noch die wichtigsten Korrespondenten und dann.
Richtig.
Ja, aber das ist
aber
ja
ihr
auch,
macht ja alles manuell, oder?
Ja.
Hat da noch nie, da müsst ihr doch mal unter euren Gästen rumfahren, da muss es doch einen Programmierer geben, der euch da eine Automatisierung
gibt. Wir sind oldschool.
Nee, wollen wir nicht.
Also das wollen wir auch gar nicht. Also das ist genauso, wir stehen ja auch mit handgeschriebenen Listen, die der Holle, wenn er da ist, macht das dann selber. Wenn er nicht da ist, kriege ich dann eine handgeschriebene Liste in die Hand gedrückt. Mit Namen drauf, wie viele Plätze reserviert sind und für was und wo die sitzen. Und so verteilt man dann halt die Leute. Wir könnten uns natürlich auch mit so einem hypermodernen Tablet hinstellen und dann da irgendwie drauf rumklicken. Und das, das wollen wir nicht. Wir sind da echt komplett oldschool und es passt ja auch nichts anderes rein. Also wir hoffen natürlich, dass alle Hörer gerne mal ihr auch hier irgendwie vorbeikommen.
Und Hörerinnen natürlich.
Und Hörerinnen, ja. Entschuldigung. Ja, mein Gott. Um das hier zu sehen, dass hier halt auch extrem viele alte Sachen hängen und das passt auch überhaupt gar nicht rein. Ich meine, das Modernste ist halt echt, sind halt die Beamer und die Fernseher, was wir hier haben und vielleicht noch unsere Kasse. Aber ansonsten ist ja alles irgendwie so alt wie möglich gehalten.
Sehr analog. Aber gerade mit, also wenn Leute neu da sind, ich glaube, die schütteln schon manchmal den Kopf und denken, was macht denn der Idiot da mit der Liste? Und warum muss ich mich jetzt auf den Platz setzen? Mhm. Da vorne ist doch frei. Ja? Und viele fragen dann auch, so, wieso? Du willst doch das und das sehen. Ja, stimmt. Deswegen sitzt du da. Weil dann siehst du dein Spiel.
Ja. Cool.
Platzanweiser.
Ob ihr wirklich richtig sitzt, seht ihr
den Fernseher an.
Genau.
Absolut.
Genau.
Das Motto.
Ja, das ist geil.
Und jetzt habt ihr ja logischerweise klare Stoßzeiten und es lehrt sich ja auch, je nachdem, wie der Spieltag lief, relativ schnell danach. Wie wichtig ist denn für euch das sportliche Abschneiden der Mannschaften oder ist es für euch vielleicht eher wichtig, welche Mannschaft in welchem Wettbewerb antritt?
Da muss ich noch in die, als erstes in die Vergangenheit gehen, so in die ersten 2-3 Jahre, weil es lief natürlich nicht von Anfang an einfach, war der Laden voll. Ja, also das war schon auch ein langer Kampf, auch bis die Leute das angenommen haben und verstanden haben, was wir hier machen. Und natürlich mussten wir da sehr drauf hoffen, dass Bayern zum Beispiel eine Runde weiterkommt in der Champions League.
Ah, in der Zeit warst du also krasser Bayern-Fan.
Ich hab mich tatsächlich 2-3 Mal beim Jubeln über ein Weiterkommen der Bayern.
Pfui.
Ja.
Wir müssen kurz sagen, wir haben hier einen Karlsruher mit dem Holle und einen Stuttgarter mit dem Michel. Es ist schon leicht angeklungen von den Zeilen.
Dass jetzt Bayern nicht unsere Lieblinge sind, wissen eigentlich auch alle. Ja, aber damals war das wirklich so. Und natürlich ist es inzwischen auch noch so, ja. Klar, freust du dich irgendwie ohnehin, wenn deutsche Mannschaften weiterkommen, aber natürlich musst du auch dran denken, zum Beispiel jetzt die Zusammenstellung Europa League, ja. Für alle Fußballfans war es irgendwie geil, dass Köln in die Europa League kommt. Wir haben aber auch gewusst, okay, dann haben wir vielleicht donnerstags mal 20, 30 Leute da zu den Spielen. Ja. Und wenn halt, Entschuldigung, Wolfsburg oder Leverkusen da spielen, kommt halt eher niemand, außer es ist ein großer Gegner da.
Also geht's eher um die.
Es geht ums sportliche Abschneiden, es geht auch um Auf-Abstieg. Beispiel letzte Saison, zweite Liga, lief mit Stuttgart überragend. Jetzt kommt wieder kaum jemand zu Stuttgart, obwohl wir es auch als Einzelspiel zeigen. Abstieg 1860, Abstieg KSC für uns nicht gut, ja, können wir nicht mehr zeigen, verlieren einen Haufen Gäste. Ja, dafür haben wir einen treuen Heidenheimer, der zweite Liga guckt, und
vergessen Stefan nicht,
treuen Sandhäuser, zwei sogar. Ja, das ist dann schon, jetzt ist gerade der Club wieder im Kommen. Dementsprechend kommen wieder ein paar mehr Clubfans, ja. Dann sind Düsseldorf. Plötzlich tauchen ab und zu, Düsseldorf läuft wieder gut, genau.
Union läuft sowieso super.
Unioner sind immer da, bei denen ist es egal. Jetzt waren ein paar Duisburger da und wir hatten sogar die ersten Holstein-Kiel-Fans da, ja. Das ist natürlich total schön. Ja, weil du mit denen auch sofort ins Gespräch kommst und sagst, wie kommst denn du jetzt da drauf? Ja, hab gehört, hier kann ich zweite Liga, hier kann ich meinen Verein gucken. So finanziell lukrativ ist es aber halt nicht, ja, wenn vier Leute da sitzen und ihren Verein gucken. Aber ja, so ist es halt. Aber dafür ist es einfach auch Fußball und du bist von Ergebnissen abhängig. Ja? Wird in der bei der WM genau das Gleiche sein. Wenn Deutschland im Viertelfinale ausscheidet, können wir den Rest relativ in die Tonne kloppen.
Ja, relativ. Also das ist auch, um das vielleicht ein bisschen zu relativieren mit dem FC Bayern, das ist tatsächlich so, dass es halt früher einfach irgendwie wichtiger war, aber wir haben inzwischen ja auch schon so ein, ja, wie soll ich sagen, Standing, auch bei internationalen Gästen, also relativ große Bekanntheit auch. Sagen wir mal, gut, wenn Bayern die Vorrunde nicht übersteht, was ja eigentlich so gut wie ausgeschlossen ist. Wenn die Vorrunde nicht überstehen würden, das wäre natürlich schon eine mittlere Katastrophe in finanzieller Hinsicht. Sagen wir mal, Bayern scheidet im Viertelfinale aus. Okay, macht jetzt nicht viel aus, dann spielt halt Barca gegen Real oder Barca gegen PSG. Da haben wir dann auch voll. Wir machen dann zwar nicht die Umsätze, weil das ist dann halt, da kommen viele Neutrale, die sich's halt einfach irgendwie gemütlich anschauen wollen und trinken ein paar Bier dazu, aber es ist
diese besseren Fans sind die für ihren Verein da sind, weil die
mehr Enthusiasmus feiern. Ja, das ist ja auch mehr Enthusiasmus, es ist viel mehr Spannung da, wenn du mit deinem eigenen Verein dann irgendwie mitfieberst, als wenn du jetzt ganz neutral irgendwie Barca gegen Real anguckst. Es mag zwar ein absolut geiles Spiel sein und da ist auch extrem viel Brisanz drin, sicherlich, aber ich schaue es mir neutral an und dann trinke ich halt irgendwie, statt, ich sag mal, 6 Bier, trinke ich halt nur 3 Bier. Ja. Und das macht dann halt schon ein bisschen was aus. Und gehe
auf jeden Fall auch nach dem Spiel nach Hause.
Genau.
Wenn es aber mal was zu feiern gibt, dann bleibe ich vielleicht auch mal noch eine halbe Stunde länger und hau mir noch 3 Schnaps rein.
Ja. Das
wenn du mit deinem Verein mitfieberst.
Ja. Aber dass wir hier in der Champions League auch im Finale, das ist eigentlich auch schon irgendwie wurscht, wer im Finale spielt.
Inzwischen, ja.
Da wird es auf jeden Fall voll sein. Also wir haben uns da so ein Standing einfach auch erarbeitet, dass wir auch diese Spiele voll kriegen. Schwierig ist natürlich tatsächlich, also zweite Liga problematisch. Andererseits im Übrigen auch zu viel Erfolg die letzten Jahre im FC Bayern. Es ist, wenn die so früh Meister werden.
Kommt am 30. Spieltag keiner mehr.
Da kommen halt dann andere wieder, aber es ist halt, da kommen halt nicht dann die großen Bayern-Fans, sondern dann wissen vielleicht aber auch andere, okay, Bayern ist eh Meister, da zeigen sie das Einzelspiel gar nicht, dann reserviere ich jetzt mal irgendwie für Dortmund oder reserviere für Frankfurt. Vielleicht zeigen sie ja dann dieses Einzelspiel, worauf wir dann tatsächlich auch häufig irgendwie eingehen.
Aber es ist immer wieder, wenn wir bei den letzten Spieltagen sind, ist es immer wieder geil, dass
dann am 30. Spieltag oder gegebenenfalls dann am 32. Spieltag immer irgendwie zwei oder drei Fernsehteams da sind, mhm, die Meisterschaft des FC Bayern.
Und die müssen dann die fünf Leute, die hier
genau,
versammelt sind,
ja, genau, die nicht feiern, mhm, oder wenig feiern. Ja, und ihr nächster Halt ist dann immer an der Leopoldstraße, obwohl wir sagen, ey, da braucht er doch gar nicht hin.
Gar nicht
das hinfahren. Es sind jedes Jahr die gleichen Bilder, aber es ist...
Und jedes Jahr muss unser FC Bayern Edelfan Yoshi her.
Genau, es sind immer die gleichen. Ja, es ist super.
Das klingt aber schon so, dass... eure Gäste quasi ausschließlich für die jeweiligen Spiele, die an dem Tag laufen kommen. Habt ihr Gäste, die, keine Ahnung, wir sitzen hier an, ich würde mal sagen, an einem Tisch, der prädestiniert ist für einen Stammtisch, die einfach kommen, weil sie, keine Ahnung, jede Woche am Dienstag kommen mit einer Runde von Leuten und einfach immer da sind oder einfach kommen, weil sie sagen, oder läuft halt ein bisschen Fußball nebenbei, was das jetzt ist, ist mir egal, aber das ist halt meine Kneipe und da gehe ich hin.
Solche Gäste haben wir auch, aber das sind jetzt weniger Stammtische, also überhaupt die ganze Stammtischkultur ist ja ein bisschen verloren gegangen in den letzten Jahren. Also wir haben einen relativ regelmäßigen Stammtisch, die
kommen aber auch zu den Spielen.
Die kommen aber hauptsächlich auch, also erstens wegen hauptsächlich zu den Bayern-Spielen, aber auch vielleicht mal sonst so, aber wir haben einfach extrem viele Stammgäste, die einfach hierher kommen, völlig unabhängig, ob jetzt ihr Verein spielt oder nicht.
Extrem viele würde ich jetzt nicht sagen. Doch. Wir haben eine lustige, wir haben keinen Stammtisch, sondern so die Stammbar ist da vorne unsere Ostkurve.
Das ist die Expertenrunde.
Und das sind unsere Stammgäste, denen es auch wurscht ist teilweise, was für ein Spiel kommt, die sich auch, muss man auch dazu sagen, das ist ja auch ein netter Nebeneffekt hier, die sich hier kennengelernt haben und inzwischen teilweise echt auch Freunde sind. Also da entwickelt sich schon auch was draus, wenn man gemeinsam an irgendwelchen Tischen sitzt oder sitzen muss, weil wir sie so platzieren. Mhm.
Weil der Schalker neben Dortmunder sitzt.
Genau, aber das ist auch manchmal ein ganz ganz nettes Spiel, wenn man die Leute so zusammensetzt und man die selber kennt und denkt, ach, die könnten eigentlich ganz gut zusammenpassen. Und
Das habe ich auch schon mal erlebt. Ich bin hier reingekommen, hast du gesagt, ich habe dich neben den Eintracht Frankfurt Fanclub-Leiter des Fanclubs aus Texas gesetzt. Mit dem musst du reden, der ist
ja
super.
Genau, ja, so entsteht halt auch die Kommunikation, aber so mit Stammtischen.
Nee, Stammtische nicht, aber
zum,
also wir haben schon Gruppen da, die auch irgendwie regelmäßig kommen, aber das ist dann tatsächlich hauptsächlich irgendwie für ihre Spiele oder für ihren Verein und wenn sie dann nur einmal im Monat kommen, aber die kommen halt dann, also das zähle ich dann halt schon eher unter Stammgäste, weil das, was Holle erzählt hat, ist tatsächlich die Expertenrunde. Das sind auch viele einzelne Personen, da gehört halt dann eben ein Sandhausen-Fan, ein Heidenheim-Fan, ein Ingolstadt-Fan dazu, das macht ja auch dann irgendwie Spaß und da kommt noch ein 60er dazu oder zwei oder 360er dazu und so vermischt sich das dann halt und dann redet man halt einfach über Fußball oder dummes Zeug, was meistens irgendwie einhergeht.
Aber ihr habt tatsächlich ja auch, wir haben da im Vorfeld schon mal drüber gesprochen gehabt, relativ viele Gäste, die einfach zu Besuch in München sind und vorbeikommen und von euch gehört haben und es waren da durchaus schon namhafte Gäste da, sei es jetzt in, wir haben im Vorspann Kalli gehört, im Rahmen von einer Lesung oder von einer Diskussionsrunde, passiert es denn auch, dass hin und wieder einfach mal jemand bei der Tür reinkommt, den man kennt, Spieler, Trainer, irgendwie mit Fußball verbunden?
Das aktuellste Beispiel war am Donnerstag,
Deutschlandspiel.
Deutschland gegen Nordirland. Stand plötzlich ein Typ an unserer Säule da in der Mitte. Und ich denke mir, kennst du doch. Und was da Schlagzeuger von Sportfreunde Stiller.
Ach, cool.
Und ich bin mir sicher, wir erkennen viele gar nicht.
Das kann gut sein.
Ja. Also es unabhängig vom Fußball sind nämlich, klar, München Promi-Dichte, ja, bis wir mal gewusst haben, wer Friedrich Mücke ist, bis er es uns gesagt hat, ja, Schauspieler.
Oh, danke.
Ja, hat's auch gedauert.
klar, wenn du ehemalige Fußballer oder so da hast, dann solltest du die schon erkennen. Und
was aber teilweise auch echt schwierig ist. Ja, also auch mit aktuellen Fußballern.
Also mit diesem ganzen Promi-Gedöns oder so, natürlich ist es hauptsächlich so, dass die dann zu Lesungen kommen, weil sie eingeladen sind oder weil sie eben auch als Zuschauer kommen, weil sie eben Kumpels sind von demjenigen, der sein Buch vorstellt oder bei einer Diskussionsrunde dabei ist. Aber manchmal ist es schon auch passiert, dass wir gedacht haben, ja, den kennen wir doch. Und dann war es, wer war mal da, der Dufner, der ehemalige Manager von Dings, oder Franz Xaver Wack stand jetzt dann hier mal da, den haben wir dann auch, haben wir dann auch irgendwie kennengelernt. Oder sind halt öfters mal irgendwie kleinere Mediendrehs, die dann irgendwie einen Experten mitbringen, wo dann plötzlich Jungwan Ahn hier stand und dem Panini-Album sei Dank habe ich den dann eben auch noch erkannt, der damals 2002 das Tor gegen Italien geschossen hat für Südkorea. Solche absurden Gäste sind dann schon hier. Oder es kommt eben irgendjemand und sagt, ich habe euch heute den und den mitgebracht, den ehemaligen japanischen Nationaltrainer.
Auch von 2002.
Ja, genau. Ja, der auch. Ja. Oder einen zweiten Trainer von Barcelona aktuell. Oder sind irgendwelche 60 Spieler da gewesen. Wer zum Beispiel auch privat kommt, ist Jan Mauersberger von 60. Solche Geschichten. Und der bringt dann halt auch wieder irgendeinen Mitspieler mit. Ja. Oder beim Fußballquiz jetzt diese Woche kommen wahrscheinlich wieder Stefan Hein und Bigalke. Also wird uns zugetragen, dass die wieder am Start sein werden. Ralf Gunesch ist dann auch wieder am Start mit seinem Twitter-Team.
Vielleicht wollen wir da mal noch kurz ein Wort drüber verlieren. Das Fußballquiz hat ja durchaus Bekanntheit erlangt, aber auch nicht für jeden. Sag doch mal kurz, was hat's damit auf sich? Wie kommt's dazu?
Ja, wir hatten oder ich hatte schon immer irgendwie den Gedanken, wir müssen ein Fußballquiz hier machen. Und irgendwann kamen dankbarerweise zwei absolute
Vollbekloppte,
richtig, zu mir und sagten, wir würden gern Fußballquiz machen. Okay. Organisiert ihr das? Ja, das organisieren wir. Gut, dann versuchen wir das mal. Einmal im Monat donnerstags. Hat von Anfang an gut Zuspruch gehabt. Läuft so, dass du halt drei Runden hast, drei Zettel ausgeteilt kriegst, die du ausfüllen musst. Am Ende steht der Sieger fest. Aber schon beim ersten Quiz war eben Uwe Morave da. Kommentator damals noch Sport 1 und hat halt mit 30 Punkten Vorsprung gewonnen, weil er einfach das wandelnde Lexikon ist. Und dann haben wir gemerkt, okay, Quiz ist geil, aber irgendwas müssen wir mit diesem Morave machen. Haben das Ding dann umbenannt in Schlag den Morave und er muss pro Runde eine Zusatzfrage stellen, in denen er für die er keine Punkte kriegen kann, um den anderen eine Chance zu geben.
Tolle Chance.
Ja. Inzwischen hat, ja gut, er stellt dann
Fragen, die kann halt kein Mensch
völlig absurde Fragen aus den 30er Jahren und so.
Ja, oder noch früher.
Weil inzwischen hat sich so entwickelt, dass Uwe nur noch sehr selten gewinnt, weil die Mannschaften, also wir waren früher auch, wir haben das hier vom Stadionteam spielt auch immer mit. Wir wissen ja von den Fragen nichts, weil die zwei Jungs das immer noch selber machen. Das ist, glaube ich, 60.
60.
Ja. Die haben immer noch Ideen für geile Fragestellungen, obwohl eigentlich alles schon mal da war. Ja. Aber die Teams sind inzwischen so gut, dass wir froh sind, wenn wir irgendwie,
ja,
inzwischen sind es fast schon, ja, Fünfter.
Oder Fünfter unter, werden ist gut.
Ja, oder ja, unter die Top Ten ist teilweise auch schon ein Erfolg, weil es halt über 20 Teams sind und da eben gnadenlose Nerd-Teams dabei sind, die alles wissen.
Muss man auch sagen, dass die das teilweise beruflich machen. Mhm. Aber wer vorhin bei den Promis waren, Mats Hummels war auch schon mehrfach beim Quiz dabei, ja, und der ist dann eben Drittletzter geworden. Ja. Also das sagt ja eigentlich alles.
Aber kann er damit umgehen? Kennt er ja gar nicht.
Kann er.
Mehr.
Okay, kann er. Gut. Kann er. Total. Ja. Und da muss man auch dazu sagen, und da sind wir extrem dankbar, dass unsere Gäste das natürlich toll finden, dass er da ist, Mats Hummels, oder wenn jetzt jemand anderes da ist, dass die dem aber nicht auf den Sack gehen, die lassen ihn in Ruhe. Mhm. Vielleicht so kurz vor Ende fragt mal einer, kann ich vielleicht doch ein Foto haben, aber ansonsten ist da kein Aufhebens oder sonst irgendwas von unserer Seite erst recht nicht. Und die Gäste respektieren das total und das ist schön. Womit wir beim Respekt sind, was für den Laden immer noch so das eigentlich für mich das größte oder das, worauf ich stolz bin, das größte Aushängeschild ist, dass die Gäste sich untereinander respektieren, die für ihre verschiedenen Vereine sind.
Gab es ja da mal Probleme auch, oder?
Nein, eben
in
nicht.
In all den Jahren nie.
Wirklich nicht. In 11 Jahren keine Schlägerei. Also es vermuten ja viele und ich glaube, es kommen auch viele nicht hierher, weil sie denken, oh, Fußballkneipe, nur Assis. Höre ich immer wieder. Ist echt interessant. Aber es ist wirklich
nicht. Aber sind hier eher so die Akademiker mit dem
Fußball? Nee, wir sind schon ein Querschnitt in der Bevölkerung. Ist, ja. Also das ist, wir haben von der Altersstruktur zwischen ja 18, teilweise vereinzelt kommen dann irgendwelche 16-Jährigen dann irgendwie mal hierher. Aber das geht dann auch echt hoch bis 70 oder 75 und vom
inzwischen
vom Bauarbeiter bis Kindern. Zum Professor. Genau, ja. Kinder, Eltern mit Kindern kommen inzwischen relativ häufig. Also es ist wie gesagt,
Frauen kommen hier. Wir hatten hier auch schon Tinder-Dates.
Oh ja, stimmt.
Ja, das ist echt, also die Struktur ist echt einfach interessant. Und das ist auch gleichbleibend geworden.
Habt ihr da irgendeine Veränderung festgestellt? Es gibt da so ein paar große Thesen zur Entwicklung des Fußballs. Die eine ist, das Interesse lässt langsam nach, was man bei Quoten und so weiter eigentlich nicht sehen kann. Das andere ist, es ist eben Querschnitt der Gesellschaft. Wie hat sich das entwickelt? Wie seht ihr das?
Na gut, ich glaube in der Anfangszeit, also ohne jetzt irgendwie Holle vorgreifen zu wollen, aber in der Anfangszeit war es halt schon tatsächlich so, dass wir Fußballfans, einfach richtige Fußballfans irgendwie hier waren und mal als Neutraler eigentlich gar nicht so hergekommen ist. Ich glaube, dass sich das inzwischen so ein bisschen gewandelt hat. Also man trifft sich hier einfach auch. Man schaut manchmal tatsächlich auch nur nebenher Fußball. Also wenn jetzt auch irgendwie Champions League ist und BVB spielt, haben wir zwar echt sehr viele BVB-Fans, aber wir haben halt auch viele Neutrale. Also dann, ich als Stuttgart-Fan, ich schaue mir auch BVB irgendwie in der Champions League an und so machen es halt viele andere dann auch. Die treffen sich und sagen, oh Gott, heute Abend spielt BVB gegen Real, das muss man ja eigentlich irgendwie anschauen. Dann hocken wir uns halt mal hin, dann schauen wir das Spiel, unterhalten uns halt natürlich irgendwie so ein bisschen nebenher über alles Mögliche, aber man schaut dann halt einfach auch irgendwie gemeinsam das Spiel. Das war, glaube ich, früher nicht so.
Ja, das stimmt schon. Das stimmt schon. Also es war schon eher auf die Vereine fixiert und wirklich Fans teilweise auch die härtere Fraktion. Ja. Und aber auch da nie was passiert.
Nee, um Gottes Willen. Aber es ist auch tatsächlich lustig, dass es Gäste gibt, die dann auch wenn sie Bayern-Fans sind und es einfach nicht schaffen, hier einen Platz zu kriegen, weil sie entweder zu spät reservieren oder dann irgendwie bis um 8 arbeiten müssen und da ist halt dann bei uns meistens schon irgendwie voll. Die kommen dann halt zu einem anderen Champions-League-Spiel und dann gibt's tatsächlich Gäste, die dann auch sagen, wir haben endlich mal einen Platz hier gekriegt. Und ich muss jetzt einfach mal zu einem anderen Spiel kommen, damit ich endlich mal irgendwie hier drin bin. Also ist schon irgendwie völlig crazy, aber es ist manchmal ganz lustig.
Aber so eine Fußballmüdigkeit, stellt ihr das fest? Oder auch, ich meine, viele Entwicklungen im Fußball, immer mehr Kommerz. Ich meine, wir haben ja auch schon so mit TV-Rechten und sowas dieses Thema gestreift und letztlich auch mit der Zusammensetzung der Ligen. Also wir haben jetzt einfach Mannschaften wie Hoffenheim, Leipzig, die ihre Fanbasis sich zum Teil erst noch aufbauen müssen, sagen wir es mal so. Ja. zum Teil schon ein bisschen größer haben.
Das hast du echt schön ausgedrückt.
Ja, schon. Ja. Ne? Ich bin ja. Ich will ja auch jetzt hier nicht, will ja nicht die erste Prügelei hier an im Stadion.
Die Fußballmüdigkeit, ja, irgendwie ist sie schon da, ja. Mein 27 Leute bei einem Länderspiel Deutschland ist jetzt wirklich nicht.
Also das war also gestern, Deutschland
das war gestern Abend Deutschland Aserbaidschan. Klar ist alles entschieden und so, aber trotzdem bei einem Länderspiel hattest du sonst einfach immer mehr Leute da. Mhm. Auch ja dieses Nebenbeischauen, wie Michel sagt, dass es eher so ein Zusammenhocken ist, aber eigentlich interessierst du dich gar nicht so wirklich für das Spiel. Das kriegen wir mit. Dann, dass viele sagen, boah, nee, in die Allianz Arena gehe ich nicht mehr. Ist mir echt zu blöd und zu aufgeblasen alles.
Oder andersrum, kurzfristige Reservierungsabsagen, weil auch wir haben noch zu zehnt noch Karten gekriegt in der Allianz Arena, was es früher ja nie gab.
Gab's null.
Das ist echt, in der letzten Saison hat es schon angefangen und in der Saison setzt sich's eigentlich fort. Wir haben eigentlich an jedem Spieltag Bundesliga haben wir mindestens eine Reservierungsabsage, weil es noch Karten gab für die Arena. Also diese Fußballmüdigkeit, würde ich jetzt mal sagen, merken wir jetzt hier nicht unbedingt an der Gästeanzahl, sondern eher in Gesprächen.
In Gesprächen.
Also das ist, was viele Gäste einfach sagen, es wird so langsam, wird es mir zu blöd und es ist alles zu viel und es geht nur noch ums Geld und ja jetzt halt auch mit Eurosport und dann muss man ja da noch einem irgendwie jetzt noch Rechte, damit man noch mehr Geld rausholen kann und die Leidtragenden sind dann wir Fußballfans. Also in der Hinsicht habe ich schon den Eindruck, dass es eine Fußballmüdigkeit gibt oder die, sagen wir mal, die langsam zunimmt. Und es ist, glaube ich, auch eine recht bedenkliche Entwicklung, weil wenn sowas mal irgendwie anfängt, kann das auch ganz schnell eine Eigendynamik kriegen. Und man hört es ja auch immer wieder von Fußballfans, auch jetzt irgendwie in Fernsehberichten oder Radioreportagen oder sowas, dass es ja immer mehr gibt, beziehungsweise diese Stimmen immer lauter werden, dass es halt echt nur noch irgendwie um Kommerz geht und noch mehr Vermarktung und hier noch was und dann muss die DFL nochmal irgendwie 300 Millionen mehr rausholen und dann wechseln ein Spieler für 222 Millionen oder wie viel auch immer. Das sind inzwischen Dimensionen, ich meine, das war früher schon, waren das Dimensionen, wo man schon den Kopf geschüttelt hat, wenn man auf seine eigene Gehaltsabrechnung geschaut hat. Aber das wird ja immer schlimmer und die Schere wird halt einfach immer größer. Es ist eine Art Entfremdung eigentlich schon fast zu einem Fußballspieler. Also auch eingefleischte Bayern-Fans gibt's, die sagen, hier Lewandowski, warum muss der jetzt irgendwie jährlich, ich weiß nicht wie viel, im zweistelligen Millionenbereich verdienen und dann macht er dann noch so einen Ego-Trip und ja, es ist ein bisschen schwierig. Fußball wird zum Teil, also von den Spielern her, ist es zum Teil, geht's nur um einen selbst, es sind Ego-Trips, man wechselt, man kommt dann einfach nicht mehr zum Training und weil man zum FC Barcelona wechseln will, was halt für einen normalen Fußballfan einfach überhaupt nicht nachvollziehbar ist. Also nicht nur für den, es ist eigentlich überhaupt gar nicht nachvollziehbar, weil es mit der Realität nichts mehr zu tun hat. Und das ist so ein bisschen das Problem, dass alles, was da im Fußballbusiness passiert, nichts mehr mit Realität zu tun hat und nicht mit dem eigenen Leben im Grunde. Das entfremdet sich halt komplett.
Und als Fußballfan ist halt einfach die Schere zu groß. Du weißt, in der Bundesliga, wenn jetzt nicht sehr viel daneben läuft, wird Bayern Meister. Das ist tödlich langweilig. Du weißt, in der Champions League, es werden im Viertelfinale ein Außenseiter sein und sieben, die da sowieso immer spielen.
Ja.
Und auch im Pokalfinale weißt du, dass eigentlich die Bayern da stehen oder Dortmund. Also Spannung sehr wenig. Ja, die Leute konzentrieren sich lieber auf einen Abstiegskampf.
Das war tatsächlich die letzten Jahre so, dass es hier eigentlich hauptsächlich irgendwie um Abstiegskampf ging. Nicht mal darum, wer kommt in die Euroleague oder wer kommt in die Champions League, sondern das haben sich echt die meisten einfach nur noch für einen Abstiegskampf interessiert und steigt der HSV jetzt endlich mal ab und wird diese Scheißuhr endlich abmontiert, als dass es darum geht, ob jetzt Dortmund Zweiter oder Dritter wird.
Wir haben auch Gäste, das merkt man in Gesprächen, die klar regelmäßig irgendwie die Möglichkeit hätten, weil jemand ein Ticket übrig hat und sich Bayern in der Champions League in der Allianz Arena anzuschauen, aber die sagen auch, habe ich keinen Bock drauf, also ich will schon gar nicht die Kohle ausgeben und mich kickt's aber auch nicht, ja, mich kickt's nicht und ich gehe lieber am Samstag, fahre ich lieber mal nach Garching und schaue mir Regionalliga an, weil ich da Fußball erlebe und nicht irgendwas Hochgezüchtetes, was wie Michel sagt, nichts mit der Realität mehr zu tun hat. Wobei ich auch glaube, dass gehen wir mal in eine ganz andere Richtung, dass es auch für die Spieler selber irgendwie jetzt nicht der allergrößte Spaß ist, einfach nur ein Objekt zu sein, das einen taxierten Marktwert hat und manche galt es vielleicht auf, noch einen Vertrag zu kriegen, wo man nochmal irgendwie 20 Millionen mehr kriegt, aber ich glaube nicht, dass die das meistens selbst wollen, sondern dass da die Berater schuld sind, die ihnen eintrichtern, wir müssen das jetzt machen. Es ist halt ein riesengroßer Zirkus. Und du,
bei dem es nur noch um Geld geht.
Genau, und du bist derjenige, der auf dem Platz rumstolzieren darf und
weil aber halt auch der sportliche Wettbewerb ja irgendwie so entwertet wird. Also klar, wenn wir jetzt über die Top-Verdiener sprechen, da geht es dann darum, ob die mit dem nächsten Vertrag nochmal x Millionen mehr bekommen. Aber es gibt ja einen riesigen, ich hätte jetzt fast gesagt Bodensatz, aber das wäre ja despektierlich, aber der Durchschnitts-Bundesliga-Profi und auch Zweitliga-Profi, der verdient ja gar nicht so
absolut
viel.
Das ist ein ganz, ganz hartes Brot.
Und gleichzeitig treten die in einem Wettbewerb an, wo sie wissen, wenn ich irgendwas ganz Fantastisches, wenn ich irgendwie in Leicester City passiert, dann werde ich nie deutscher Meister. Mhm. Genau. Eventuell werde ich auch nie aufsteigen. Und das finde ich eigentlich so die krasse Entwicklung der letzten Jahre, dass ich höre ja viele Podcasts, auch von anderen Vereinen logischerweise, und Eintracht Frankfurt Podcast oder wer auch immer, die leben quasi in der Gewissheit, ich werde nie mehr in meiner Fußball-Fan-Biografie deutscher Meister werden. Für mich ist sowas wie jetzt das verlorene Pokalfinale gegen Borussia Dortmund das wahrscheinlich das Highlight für die nächsten 10 Jahre. Mhm. Und das ist ja unfassbar krass, wie sich das verändert hat, weil also wir sind ja alle noch so aufgewachsen.
Also ich habe
schon relative, es gab so Grundfesten an Mannschaften, die vorhin drin sind. Es gab immer einen Rivalen zum FC Bayern, aber der hat zum Beispiel auch gewechselt.
Ja, richtig. Ich habe Anfang 90ern zumindest den Mini-Funken Hoffnung gehabt, dass mein KSC irgendwann mal deutscher Meister werden könnte. Mhm. Weil ich gesehen habe, okay, Kaiserslautern hat es geschafft, vielleicht, und diese Saison gut eingekauft, vielleicht könnten wir echt und die Bayern schwächeln und ich meine, das kannst du vergessen heutzutage, ja. Kannst du vergessen. Du kannst vielleicht drauf hoffen, wie du sagst, mit Frankfurt, dass du mal ins Pokalfinale kommst. Aber ansonsten.
Ja. Wann war der letzte deutsche Meister außer Bayern und Dortmund? Ja, 2009 Wolfsburg und davor 2007 Stuttgart. Und das sind jetzt innerhalb von 10 Jahren hast du eigentlich nur Bayern, ein bisschen Dortmund und dann noch 2 mehr oder weniger Überraschungsmeisterschaften. Aber sowas ist jetzt 10 Jahre später eigentlich fast nicht mehr möglich. Also das, egal wie gut sie spielen, aber dass Hoffenheim irgendwie um die Meisterschaft mitspielt in der Saison, ist, glaube ich,
und das ist
relativ aussichtslos.
Man muss ja dazu sagen, dass das in anderen Ländern noch viel krasser ist. Ja. Ja. Also in, ich sag mal, kleinere Ligen, ja. Griechenland. Wird mal jemand anderes Meister als Olympiakos? Nein. In Kroatien hat es jetzt mal funktioniert nach ganz vielen Jahren, dass Rijeka Meister geworden ist. Ja. In Frankreich
hat sich immerhin gedreht. Ja? Ich wurde noch mit Olympique Lyon sozialisiert. Das war für mich quasi der Serienmeister.
Auch 6 oder 7 Mal. Ja, ja.
Richtig.
Genau. Ja, und aber letztlich wurde es halt nur ersetzt jetzt durch einen anderen. Und
Spanien, also wenn wir bei den großen Ligen sind, ja, Barca oder Real oder Barca. Ja, gut.
Ja, zwischendrin mal vielleicht noch Atletico, aber das war's dann eigentlich. In England hast du ja auch nur irgendwie die Top 5, wo dann halt mal jetzt Leicester irgendwie reingekommen ist.
Gut, das mit Leicester war ja überragend.
Das war überragend. Ey,
haben wir uns echt ein zweites Loch in den Arsch gefreut, dass sowas noch möglich ist. Mhm. Und wenn es so weit ist, dass man
Gut, andererseits muss man in England auch sagen, du hast tatsächlich eigentlich irgendwie die Top 5. Gut, Arsenal wird es wahrscheinlich die nächsten 20 Jahre nicht schaffen. Ja. Nee, Liverpool selbst mit Klopp wahrscheinlich irgendwie schwierig. Dieses Jahr wird wahrscheinlich kein Weg an Man City irgendwie vorbeigehen. Vielleicht oder doch United. Manchester United. Kommt Chelsea nochmal irgendwie? Gut, andererseits muss man halt sagen, da steckt halt auch einfach nur unglaublich viel Kohle drin. Und auch in Spanien jetzt die zwei Großen, wie viel Schulden die haben. Also da muss ich tatsächlich sagen, ich verstehe, also bei so wenig wie ich in FC Bayern auch irgendwie mag, ich finde es interessant, dass es eigentlich so gut wie keinen Aufschrei gibt vom FC Bayern, weil was in der Champions League passiert, ist ganz klare Wettbewerbsverzerrung. Der FC Bayern hat ein Festgeldkonto, hat keine Schulden. Kann man jetzt sagen, sind sie selber dran schuld, wenn sie keinen Spieler für 222 Millionen kaufen, obwohl sie das Geld hätten. Aber wenn man mal die großen Vereine sieht, die die Champions League im Grunde unter sich ausmachen, die haben alle exorbitant hohe Schulden. Und das ist für mich eine ganz klare Wettbewerbsverzerrung. Also in Deutschland kannst du ja nicht mehr irgendwie sagen, ja, der FC Bayern, der kauft ja alles irgendwie zusammen. Und wenn die jetzt irgendwie Schulden hätten, aber Schulden hat ein Verein wie FC Schalke zum Beispiel oder
unsere Freunde vom Hamburger SV.
Unser Freund vom Hamburger SV, der den Verein seit Jahren am Leben hält. Da kannst du dann natürlich irgendwie fragen, als, keine Ahnung, Werder Bremen, die seit Jahren da unten irgendwie mitspielen oder auch als Stuttgart vorletztes Jahr abgestiegen, wo wir jetzt, sagen wir mal, zumindest keine großen Schulden haben, aber wo ist da jetzt irgendwie eine Gleichheit, eine Chancengleichheit auch? Ganz schlimm ist es halt dann tatsächlich in der Champions League. Und da hörst du gar nichts vom FC Bayern.
Ja, stimmt. Tut mir nicht. Andererseits immer mal wieder schon. Ich habe ein, ist jetzt ein bisschen off-topic, aber ich habe gestern bei der Recherche zu einer anderen Podcast-Aufnahme habe ich ein 2-Minuten-Interview von Karl-Heinz Rummenigge auf der großen US-Tour gesehen vom FC Bayern. Da saß er dann im eigens designten Poloshirt für die Tour und hat dann darüber gesprochen, dass er mit dem Besitzer der New England Patriots zusammensaß. Erstmal ist ihm der Name nicht eingefallen, dieses Bostoner Teams. Dann hat ihm jemand gesagt, hier New England Patriots. Und dann hat er gesagt, und dann habe ich ihn gefragt, wie viele Spiele haben sie denn? Hat er gesagt, 53. Und Michel, wir zwei, wir schauen American Football, wir wissen, okay, das ist halt einfach der Kader in einem NFL-Team und für ihn war aber diese Zahl so wahnsinnig hoch und er hat es dann auf den Fußball übertragen, hat gesagt, und wenn wir jetzt weiter so viele Spiele machen müssen, vielleicht brauchen wir irgendwann dann auch 53 Spiele. Ja. Sehr, sehr.
Ja, okay. Ja. Tellerrand und so.
Ja. Da muss ich jetzt nur irgendwie dran denken. Aber ist das dann für euch so ein Thema, was euch nur privat interessiert oder hat es auch wirklich hier für das Stadion an der Schleißheimer Straße eine Bedeutung oder auch vielleicht auch für andere Fußballkneipen? Ich meine, wir haben jetzt ja schon rausgehört, bei euch läuft das jetzt über die Jahre gesehen schon ganz gut und du sagst ja, voller als voll können wir nicht sein.
Also ich warte schon, ich warte eigentlich schon seit Jahren drauf, dass der Hype abnimmt. Er nimmt auch ab. Aber was ich seit Jahren auch befürchte, dass es echt mal vorbei ist einfach, dass die Leute sagen so, nee, ich habe keinen Bock mehr drauf, ich will das nicht mehr sehen, es interessiert mich auch nicht mehr. Ja, das ist dann doch noch nicht ganz in Sicht.
Was ist denn da halt
zum Glück für uns, weil ganz wichtig, dass wir das auch noch dazu sagen, natürlich gehören wir mit einem ganz kleinen Anteil auch zu diesem Geschäft, ja. Wenn wir leben auch davon. Wir leben auch davon, dass Dembélé im Barca-Trikot da rumspringt und die Leute das sehen wollen und Neymar bei PSG. Ganz klar, ja. Auch von solchen Entwicklungen wie Ancelotti jetzt zu Heinkes wieder, ja, was ja mit dem Hype nichts zu tun hat. Natürlich werden wir jetzt am Samstag die Hütte plötzlich wieder mit Bayern-Fans voll haben, weil die das sehen wollen. Ganz klar, ja. Wir gehören auch zu dem Geschäft. Der Hype, den Hype meine ich,
Seit
2006, ganz okay. Genau, ja. Ja. Aber das hat man auch beim, merkst du auch bei den Turnieren, ich glaube nicht, dass die Euphorie trotz Titelverteidigung jetzt für die WM in Russland so riesengroß sein wird. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Da gibt's aber tatsächlich auch noch ein paar andere Faktoren, was ja auch wieder mit dem ganzen Fußballgeschäft zu tun hat. Also überhaupt das Thema WM in Russland, 4 Jahre später WM in Katar, was tatsächlich unter unseren Gästen auch immer wieder irgendwie ein Thema ist. Also das sind wieder, es sind immer so kleine Bausteine, die einen so ein bisschen nachdenken lassen, wie weit soll das überhaupt noch gehen, wie weit kann das noch gehen. Und gut, wir wissen es alle aus, irgendwie im privaten Leben immer höher, immer schneller, immer weiter, kann irgendwann mal nicht funktionieren. Es sollte eigentlich auch in der Börse irgendwie bekannt sein, aber da wird es ja irgendwie weiterhin propagiert, auch in vielen Unternehmen wird es halt weiter propagiert. Es wird alles seine natürlichen Grenzen haben. Beim Fußball ist man sich da manchmal nicht so ganz sicher, weil die ja in ihrer eigenen Welt irgendwie leben. Aber es ist schon immer dieser Gedanke da, wo führt das jetzt noch hin? Wie weit geht das noch? Dann liest du hier wieder was von Korruption, Bestechung.
Genau, wollte ich gerade sagen.
Das sind so viele kleine Bausteine, die da immer wieder irgendwie aufpoppen. Und das ist jetzt, kann Hajo Seppelt noch so große und wunderbare Doping-Reportagen oder Dokumentationen machen. Es scheint sich ja überhaupt gar nichts zu ändern, weil es ist ja praktisch jeden Tag oder zumindest jede Woche hörst du wieder irgendwas von da und jetzt war wieder was mit Rio und was der alles irgendwie mit Goldbarren und weiß Gott was, was man immer irgendwie liest. Also es sind immer so kleine Bausteine.
Und der große Überbegriff ist die Glaubwürdigkeit.
Die Glaubwürdigkeit kommt halt einfach dazu, ja.
Also es glaubt ja auch niemand mehr, dass irgendein Land weil so eine tolle Präsentation gemacht hat, eine WM kriegt. Ja? Ja. Das Thema ist durch. Da sagt jeder, ist doch eh geschoben. Dann müssen wir uns halt damit abfinden.
Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon das Buch Football Leagues gelesen habt. Da fängt man auch wirklich nochmal, also man weiß ja schon viel, vor allem wenn man sich mit dem Fußball beschäftigt, aber da erfährt man nochmal so viel mehr Details, dass du komplett anders über Spielertransfers nachdenkst. Ich kann nicht aufhören, wenn jetzt ein Spieler quer liegt vom Tor, drüber nachzudenken, ob er sich in seinen Vertrag auch eine Assistprämie hat reinschreiben lassen und ob die genauso hoch ist wie die Torprämie, die er gehabt hätte. Das ist schon interessant, je mehr man sich mit dem Thema beschäftigt. Und auf der anderen Seite stelle ich aber auch fest, und das ist ja auch so ein bisschen, ich meine, den Rasenfunk gibt's ja auch aus dem Grund, aus so einer Unzufriedenheit mit der gängigen Berichterstattung. Deswegen versuchen wir es ja so unser Ding damit zu machen. Aber ich stelle auch fest, so unterm Strich interessiert die Leute dann halt ehrlich gesagt doch nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel neulich einen Artikel drüber gelesen, es gab doch diese große Spielmanipulations-Enthüllung.
Ja.
Gar nicht so lange her, ich würde sagen 1,5, 2 Jahre, wo irgendwie rauskam. Mhm. Also 500 Spiele europaweit und auch in der 2. Liga, auch in der 3. Liga kam vor. Hat man da noch mal was von gehört?
Ja, nichts.
Und ich weiß aber, also wenn wir jetzt im Rasenfunk dazu eine Folge machen, könnte auch sein, dass ich vielleicht auch deswegen diesen Artikel gestern noch mal gelesen habe, dann würde das schon die Leute, die uns jetzt schon hören, die würden das sich dann anhören, würden dann auch hoffentlich sagen, gutes Thema, gut, dass da mal wieder jemand was drüber gemacht hat. Aber es wird nie die breite Masse interessieren, bei denen das immer eigentlich, auch Doping und so weiter, das ist...
Ja, aber weil du ja auch keine klaren Statements irgendwie dazu kriegst. Frag doch mal beim DFB nach zu diesem Thema. Glaubst du vielleicht, da stellt sich irgendjemand hin und erklärt dir irgendwas dazu? Das ist ja immer das Große. Das wird ja alles irgendwie immer versucht, unter den Teppich zu kehren. Das ist ja auch diese ganze, da hörst du wieder irgendwie von Russland, ob das jetzt irgendwie Sochi war oder jetzt irgendwie WM. Es gibt immer wieder einen, der dann mal wieder was drüber schreibt und jetzt gibt's wieder neue Dokumente und sonst irgendwas. Dann hast du das 2 Tage mit viel Glück 2 Tage in den Medien und dann ist es wieder weg. Dann wird einfach nicht mehr drüber gesprochen. Also ich glaube auch, das ist eine Form von Strategie, den Sport jetzt im Allgemeinen, im Fußball jetzt nochmal ganz im Speziellen, sauber zu halten oder zumindest dem ein sauberes Image zu geben. Man will da nicht irgendwie drüber reden. Also von wegen irgendwie lückenlose Aufklärung, was du immer als erstes Statement irgendwie hörst.
Ja, das ist
wo
das
ist es denn?
Das ist ja aber keine. Das ist ja aber die eine Seite. Die andere Seite ist, glaube ich, dass jeder Einzelne genügend Müll in seinem Leben hat, mit dem er sich auseinandersetzen muss.
Sehr wichtiger Punkt.
In der Politik, in der Gesellschaft, du hast nur irgendwie oder denkst irgendwie, boah, das geht alles in die falsche Richtung, es ist auch nur Beschiss irgendwo, ja, musste ich mit Sachen auseinandersetzen, wo du denkst, was soll das jetzt? Und dann will ich doch wenigstens meinen Fußball haben,
Ja, ja, das stimmt.
Opium,
schon, ja,
klar. Opium fürs Volk. Und ich will doch, da will ich mir doch wenigstens nicht Gedanken machen müssen, ob das jetzt alles so hasenrein ist. Ich will einfach nur Fußball gucken.
Olli gibt da völlig recht und ich glaube, das passiert gar nicht so bewusst.
Ja,
das ist ein Zusammenspiel. Michel hat das gerade angedeutet. Einerseits denjenigen, die das Ganze institutionell betreiben, also keine Ahnung, Verbände etc., die natürlich ein Interesse daran haben, das klein zu kochen. Und den Medien, die natürlich auch gern hätten, dass die Fußball-Euphorie weitergeht, weil...
Ja, klar. Ja, das ist halt das Problem. Du bist ja dein eigenes Produkt nicht schlecht machen.
Genau, sie haben
genau.
Das eigene
du bist
Produkt
halt
nicht
Teil,
schlecht
du bist Teil des Systems. Und genauso wie wir ja auch
genau.
Teil, so wie Holle gesagt hat, wir sind ja auch ein kleiner Teil, aber wir sind Teil des Geschäfts.
Und dem gemeinen Fan ist es halt automatisch einfach nur recht, weil, wie du sagst, er hat vielleicht ganz andere Probleme in seinem Leben, was auch immer. Natürlich findet man es erstmal schlimm, wenn man es liest. Oder wenn man es mitbekommt, aber wenn man dann zwei Wochen später eben nichts mehr davon hört, weil es die Medien dann auch gern bleiben lassen, dann nimmt man das halt so hin, wie es ist. Und das Spiel war ja schon immer beliebt, weil es einfach war. Und das findet nächsten Samstag wieder statt. Genau. Und dann kann ich mich wieder damit auseinandersetzen und alles andere ist dann relativ.
Aber ganz interessant, in dem Zusammenhang finde ich, also jetzt auch wieder irgendwie auf unsere Gäste bezogen oder was wir halt mitkriegen von unseren Gästen. Es ist so, ich denke mir halt manchmal, wie kann man zum Beispiel jetzt Fan von Hannover 96 sein, bei der ganzen Geschichte rund um Martin Kind und was in diesem Verein passiert. Wenn du dich mit Hannover-Fans unterhältst, die hier sind, die gucken ihren Verein, die jubeln, die sind da voll dabei, während dem Spiel, so sprichst du die in der Halbzeitpause auf Martin Kind an, dann sagen die, geht gar nicht, will ich nicht, es ist alles eigentlich in dem Verein, das funktioniert alles nicht, aber sie sind trotzdem voll dabei bei ihrem Verein. Auch HSV-Fans, zum Teil, wenn du die auf Kühne irgendwie ansprichst, geht überhaupt gar nicht, was da irgendwie passiert.
Der,
aber ich bin trotzdem HSV-Fan.
Schau dir letztes Jahr noch 60 an.
Ja,
ja auch da. Keinen, der gesagt hat, boah, der Ismaik macht das so geil. Ja, sondern alle haben geschimpft, aber sie sind halt im Herzen 60-Fans und da können sie halt nichts dagegen
genau.
machen. Wenn ihr Verein spielt, dann...
Ja, das sehen wir doch an uns selbst auch.
Ja, sehen wir an
natürlich.
Uns auch.
Ich rede auch anders über den FC Bayern, als ich seine Spiele verfolge.
ja, aber das ist, weißt du, da hast du aber dann, gut, wieder nochmal ein ganz anderes Thema, aber das sind ja die Fans von ihrem Verein, die sich über ihren Verein oder was da irgendwie auf höherer Ebene irgendwie passiert, die sich darüber aufregen, aber trotzdem Fan von ihrem Verein sind, die regen sich aber dann trotzdem gleichzeitig drüber auf, wie man zum Beispiel Hoffenheim oder RB Leipzig Fan sein kann, was dann wieder halt auch überhaupt gar nicht zusammenpasst. Und das mit diesem enthusiastisch irgendwie dabei sein, werden wir auch wahrscheinlich wieder sehen bei allem, was im Vorfeld irgendwie über Russland WM erzählt wird.
Natürlich.
Wenn Deutschland im Halbfinale spielt, ist die Hütte voll, ist Public Viewing voll, alle hocken draußen, malen sich schöne Farben irgendwie ins Gesicht und jubeln genauso, als wäre irgendwie nie was passiert. Das verschwindet dann irgendwie.
Ich glaube, das war einfach schon immer getrennt.
Ich habe es auch noch nie geschafft, was zu boykottieren. Ich habe mir vorgenommen, Rio zu boykottieren, die Olympischen Spiele. Ich saß trotzdem vor der Glotze und habe es mir angeschaut. Ja.
Also bei mir ist es weniger geworden.
Ja.
In Olympischen Spielen definitiv. Und gut, die musst du auch mal sehen jetzt hier. Klar, wir haben hier ein bisschen Fußball-Overload, aber wann schauen wir denn mal in Ruhe ein Spiel? Wie oft kommt denn das eigentlich irgendwie vor?
Ja gut,
vor?
Das ist bei uns ja was anderes. Also wir werden,
klar.
Ja, also das liegt ja wirklich daran, ich weiß nicht, wie viele Spiele ich hier schon gesehen habe. Das kann einen einfach gar nicht mehr so kicken, wie es vielleicht noch vor ein paar Jahren war. Ja. Das sind ein paar Ausnahmen, Spiele, die einen dann plötzlich fesseln und wo man dann trotzdem auf die Leinwand schaut. Ansonsten hören wir einen Ton.
Radio mit Bild.
Ja.
Das heißt,
oder warten auf die erste Slow-Mo.
Ja, genau.
Das ist eigentlich meistens so, ja.
Richtig.
Das heißt, ich muss euch auch gar nicht danach fragen, wie ihr den deutschen Fußball findet und die Entwicklung, weil ihr so viel gar nicht davon mitbekommt, oder?
Naja, wir kriegen schon alles mit.
Also ich meine jetzt auch spielerisch. Also
ich
will jetzt gar nicht mit Europa League Niederlagen anfangen, weil das ist, glaube ich, jetzt erstmal eine Momentaufnahme und ehrlich gesagt auch gar nichts überraschend, wenn man sich mal anguckt, wie bisher deutsche Mannschaften, die noch nie oder lange nicht mit dabei waren, in der Europa League geschlagen haben. Das ist halt einfach so. Aber generell ist es ja mit diesem Konterspiel, was wir inzwischen nur noch haben in Deutschland und das irgendwie, alle können sehr gut verteidigen, ganz, ganz wenige können aber auch mit dem Ball umgehen, wenn sie ihn mal vom Gegner bekommen haben. Da stelle ich schon immer wieder fest, hing natürlich auch meiner Filterblase, aber dass die Leute sehr schnell mit Kritik da draußen sind und sagen, boah, das Gekicke kannst du dir wirklich gar nicht mehr angucken, ich schaue mir jetzt Premier League an. Wenn ich mir persönlich einen Premier League Spieler angucke, dann ist es ganz oft so, dass ich mir denke, ehrlich gesagt, das ist so jetzt eine andere Geschmacksfarbe, aber die Grundessenz ist immer noch 80 Minuten Langeweile, 10 Minuten waren richtig aufregend, das ist halt vielleicht auch einfach das Fußballspiel.
Ja, in der Premier League musst du eigentlich immer nur die Nachspielzeit angucken, die ja meistens irgendwie so 10 Minuten geht und dann geht's dann halt oft nochmal richtig das sind irgendwie die 10 Minuten, ab. Genau. Ja. Genau. Das ist schon geil. Ich meine, von, keine Ahnung, Spielsystemen her und sowas, es hat sich so viel irgendwie, gerade in den vergangenen 5 bis 10 Jahren hat sich so viel verändert, ist so viel Neues irgendwie dazugekommen. Auch da überlegst du dir manchmal, ja, was kommt denn jetzt als nächstes für ein System? Inzwischen spielt ja fast jeder nur noch irgendwie mit Dreierkette. Wäre ja vor ein paar Jahren noch komplett undenkbar gewesen. Dann dieses typische Gelaber von nach vorne verteidigen. Ich meine, sowas gab es auch vor 10 Jahren schon da oder 15 Jahren schon. Da hieß es halt dann nur anders oder wurde gar nicht irgendwie so benannt. Beziehungsweise, man muss auch sagen, durch die extrem große Medienberichterstattung in den vergangenen 10, 15 Jahren wirklich richtig zugenommen hat und man als Fußball interessiert, das sage ich jetzt mal, du musst ja noch nicht mal irgendwie Fan sein, wirst du ja erschlagen von taktischen Veränderungen und die haben jetzt so gespielt. Mhm. Und ich denke es mir dann, so wie wir vorhin gesagt haben, hier Fußball schauen ist so ein bisschen wie Radio mit Bildern und du hörst halt einfach irgendwie immer nur, was der Kommentator erzählt. Da gibt es natürlich auch gute und schlechte. Es gibt welche, die sehen sofort eine taktische Veränderung. Ja. Nicht nur, wenn es eine Auswechslung gibt, sondern auch ansonsten, wenn eine Mannschaft auf irgendwas reagiert. Manche Kommentatoren sehen es. Ja, da sitzt du dann als Fußballfan dann irgendwie da und denkst, okay, stimmt, das wäre mir jetzt so zum Beispiel gar nicht aufgefallen. Andere kommentieren es halt dann einfach irgendwie runter und du hockst dann irgendwie auch, also mir geht es dann teilweise so und denk, sag mal, merkt der das nicht, dass die auf Dreierkette jetzt umgestellt haben oder dass die jetzt nur noch ein Sechser drin haben. Ja. So, klar, selber sieht man das, weil man halt aber auch sich irgendwie ständig damit beschäftigt, du kannst ja echt keinen Artikel mehr jetzt lesen, ohne dass es irgendwie um eine taktische Aufstellung und dann gibt's hier wieder ein Board und dann auch was The Zone macht in der Halbzeitpause mit der taktischen Aufstellung und die Veränderung und die Laufwege und dann wirst du mit Statistiken erschlagen und es ist vielleicht auch irgendwie schon fast ein bisschen viel und man überlegt sich ja schon manchmal, was soll jetzt als nächstes kommen, was ist jetzt der nächste Schritt?
Eigentlich musst du ja immer noch weiter. Ja, also du musst es ja noch weiter zerpflücken. Ja,
genau.
Ja, aber dass es manchmal halt einfach so ist, dass eine Mannschaft, die schlechter ist, gegen eine Mannschaft, die besser ist, hinten drin steht und die Bälle rauskloppt, ja, wie bei der EM zum Beispiel gesehen.
Ja.
Ja, ja. Was teilweise ganz furchtbarer Fußball war, ja. Aber davor
war es erfolgreich.
Halt, ja klar, davor war es halt ein anderer Trend, da war da dieses Ballbesitz-Gedingse von Spanien ganz neu und toll. Ja.
Und man darf ja auch nicht vergessen, neues Spielsystem, Veränderung des Fußballs. Es wird ja natürlich, es gibt ja dann immer wieder Trainer oder Mannschaften dann halt, die auch dem wieder was entgegenzusetzen haben. Und so was du jetzt irgendwie gesagt hast, da wird dann teilweise einfach nur, da stehst du 10 hinten drin und klopfst einen Ball irgendwie raus und durch einen zufälligen Konter gehst dann 1-0 in Führung und bringst es vielleicht noch irgendwie über die Zeit. Das heißt,
sagst du, jedes, wir haben super gegen den Ball verteidigt.
Genau, wir haben super gegen den Ball verteidigt. Nein, es wird halt zu jedem System wird es wieder irgendwas geben, wie man das wieder aushebeln kann oder wie man erfolgreich dagegen sein kann. Was ich mir irgendwie finde, das hat man jetzt bei der EM zum Teil gesehen, das siehst du ja natürlich auch zum Teil irgendwie in der Bundesliga, auch immer dieses, was wir ja vorhin schon hatten mit, gibt's jetzt ein Überraschungsteam, also Überraschungsteam heißt ja jetzt nicht, dass irgendeine Mannschaft jetzt plötzlich…
Also jemand wird überraschend Sechster, das ist ja…
Zum Beispiel, ja, genau, das hängt, finde ich zumindest, und man sieht es zumindest aus meiner Sicht an der aktuellen Entwicklung jetzt die letzten Wochen beim FC Bayern auch, sieht man das ja auch. Es geht im Wesentlichen, geht es dann trotzdem noch darum, wie es irgendwie vor 50, 60 Jahren auch irgendwie war. Es muss eine Mannschaft sein, es muss ein Zusammenhalt sein, wenn sich die Spieler irgendwie gut verstehen, verstehen die sich auch irgendwie gut auf dem Platz. Das ist so, in diesem ganzen Geschäft geht es manchmal unter, dass es ja auch noch solche Vereine gibt, die irgendwie, wo wirklich alle 20 Mann im Kader irgendwie zusammenhalten. Also ich hatte aus meiner Sicht jetzt irgendwie den Eindruck, dass es zum Beispiel beim VfB letztes Jahr in der zweiten Liga war, dass es einfach eine Mannschaft war, die sich jetzt natürlich schon wieder komplett verändert hat. durch den Aufstieg, was schon wieder ein bisschen schade eigentlich ist. Aber es ist bei Mannschaften, die dann, wie du sagst, überraschend irgendwie Sechster werden, ist es oft nicht irgendwie ein wahnsinnig tolles Spielsystem jetzt. Gut, da kann man jetzt irgendwie bei Hoffenheim mit Nagelsmann, der ist sicherlich ein wunderbarer Trainer irgendwie ist, aber der kann halt auch seine taktischen Vorgaben, wenn das alles Individualisten sind, funktioniert das auch nicht. Also es geht dann trotzdem wieder darum, wie der Fußball ursprünglich mal war. 11 Freunde müsst ihr sein, jetzt mal ein bisschen übertrieben. Hat schon echt extrem viel damit zu tun. Nur, natürlich kommt auch Qualität dazu.
Nur eben anders. Also ich würde das anders definieren. 11 gute Arbeitskollegen müsst ihr sein. Man weiß einfach, wir sind aufeinander angewiesen. Wir sind Arbeitskollegen für eine gewisse Zeit. Mhm. Ich glaube, das war auch früher schon so. Mhm. Und wenn es dann noch den netten Nebeneffekt gibt, dass ich mit meinem Arbeitskollegen auch noch vielleicht gern mal irgendwo einen trinken gehe, perfekt. Und so
davon Fußballer kann, von heute gehen ja, keinen mehr trinken.
Na, aber davon kann ja jeder, also ich gehe jetzt mal wirklich ganz weg vom Fußball, jeder Arbeitgeber nur träumen, ja, oder Teamleiter oder was auch immer, ja. Fangen wir bei uns hier an, ja, mit unserem Team. Ja, das sind 30 Leute, die sich nicht kannten. Wenn die sich jetzt untereinander nicht verstehen würden, wäre das hier ein Desaster. Die verstehen sich aber, trinken auch sehr, sehr viel Bier zusammen, gehen auch privat miteinander weg. Deswegen funktioniert es hier. Und da steht jeder für einen anderen ein. Und so ist es wahrscheinlich in einer, keine Ahnung, in einem Team von Siemens oder sonst irgendwas genau das Gleiche. Wenn man sich nicht versteht, funktioniert es nicht.
Was war denn so der legendärste Abend, den ihr hier mal erlebt habt? Oder vielleicht wegen mir auch Nachmittag oder Mittag?
Boah, das ist jetzt wieder eine der...
Das ist wieder eine der schwierigen Fragen. Also für mich in meinen jetzt 4 Jahren hier sicherlich tatsächlich auch irgendwie vor knapp 4 Jahren war das ein überragender Abend mit Steppi, der einfach 3,5 Stunden Geschichten erzählt hat und eigentlich die letzte 1,5 Stunden hat er immer gesagt, eine Geschichte habe ich noch, dann höre ich auf.
Und bis seine Frau dann reingeschrien hat, hey, erzähl doch das noch.
Genau, dann hat seine Frau noch angefangen, erzählt doch die Geschichte noch und am Schluss haben wir ihn dann noch dazu genötigt, mit Mikro I Did It My Way zu singen. Also ein überragender Wahnsinn. Abend und alle, die da waren, die erzählen da tatsächlich auch heute noch davon, weil es war als Lesung angedacht, wo wir ja vorher schon wussten, okay, jetzt so hoffentlich liest er da nicht so viel draus, weil so mit dem Lesen ist es ja... Es ist ein nettes Buch, aber sagen wir mal so, jetzt journalistisch nicht besonders wertvoll. Und es war dann halt, er hat keinen einzigen Satz vorgelesen, sondern hat einfach nur Geschichten erzählt. Also das war so, würde mir jetzt spontan einfallen, obwohl es da glaube ich echt viele gibt.
Ja, in der Hinsicht, Heinz Höher, der da war, zum Buchspieltage von Ronald Reng, der dann seine Parkinson-Tabletten nicht dabei hatte und die vorher noch durch die ganze Stadt gefahren sind und aber keine Tabletten gekriegt haben und er war wirklich ziemlich zittrig, hat aber den Abend durchgezogen, irgendwie 2,5 Stunden und danach war der einfach total fertig und hat unheimlich viel aus der Vergangenheit erzählt, Beginn der Bundesliga und so weiter, war sehr emotional. Der Auftritt von Michael Tönjes war sehr bewegend, der jetzt dann leider Anfang des Jahres gestorben ist. Genauso letztens der Auftritt von Uli Borowka, der schonungslos offen war. Das sind eben die Lesungen und so weiter, die dann gut werden, wenn die Protagonisten sich hier wohlfühlen und das hier annehmen und nicht sagen, ja, da gehe ich jetzt hin, nehme die Kohle und erzähl was.
Weil es da schon bei vielen auch so ist, die sind dann, die meisten dann zum ersten Mal da und die kommen schon hier rein und schauen sich hier um und ich glaube, der erste Gedanke ist, haben die einen Dachschaden hier? Also das ist so, also wenn du was mit Fußball zu tun hast und hier drin bist, musst du dich eigentlich schon irgendwie wohlfühlen. Und das ist dann schon die Atmosphäre. Also ich glaube, wir hatten auch, zumindest jetzt in meinen 4 Jahren hier, hatten wir jetzt keine Veranstaltung, wo du gedacht hast, oh, der hat überhaupt gar keinen Bock. Der kommt vielleicht hier rein und denkt, sind die bekloppt? Und eigentlich habe ich ja gar keinen Bock. Aber das kommt dann halt auch irgendwie während der Veranstaltung und hängt natürlich auch unmittelbar damit zusammen, wie die Gäste irgendwie darauf reagieren, was die dann auch für Fragen stellen, dass es hier jetzt irgendwie nicht 0815 Prollpublikum dann bei den Veranstaltungen ist, die jetzt einfach mal irgendwie einen Promi sehen wollen, sondern dass die sich auch wahnsinnig für die Themen dann irgendwie interessieren. Und es ist ja im Grunde egal, was für Veranstaltungen wir machen, ob das hier unsere Ultras-Veranstaltung war, wo ja jetzt gar kein so Prominenter irgendwie eigentlich dabei war, aber ein wahnsinnig interessantes Thema, auch direkt aus der Szene mal irgendwie was zu hören. Ja, wie heißt das Buch jetzt wieder von Christoph Ruf?
Kurvenrebellen. Kurvenrebellen.
Ach so. Genau. Kurvenrebellen. Der, das war eine Veranstaltung in dem Sinne und da war der ehemalige Kapo vom KSC war da, der Kapo so ein bisschen was erzählt hat. Das waren Journalisten da.
Schickeria.
Schickeria war einer da. Also so, das sind auch so interessante Themen dann halt, die wir immer gern mal irgendwie platzieren, was auch sehr gut bei unseren Gästen ankommt, die sich ja für solche Themen halt dann auch fernab jetzt irgendwie von Fußballübertragungen interessieren. Und wenn da halt dann das entsprechende Feedback auch an Fragen irgendwie kommt, wo die Gäste halt dann da sitzen und sich wirklich irgendwie dafür interessieren, kommt das ja immer irgendwie gut an und dann kannst du dich grade, ja eigentlich nur wohlfühlen.
Gerade aktuell, dass wir wieder nach 2 Jahren oder so Feedback gekriegt haben von dem Filmemacher Odette Breda, der den Film Liga Tereschin, also über Fußball in Theresienstadt, gemacht hat. Ja, der war jetzt irgendwie in München, wäre unheimlich gerne hierher gekommen, weil er wohl immer noch davon schwärmt, dass da 100 junge Leute saßen und sich das angeschaut haben und mit ihm darüber diskutiert haben. Leider hat seine Frau vorgezogen, aufs Oktoberfest zu gehen, deswegen konnte er nicht hierher kommen, aber er lässt uns Grüße ausrichten und sowas ist einfach immer wieder schön zu hören, ja, weil wir uns auch an die Abende erinnern und denken, ja, also dafür lohnt sich der Aufwand.
Müsst ihr solche Lesungen und fußballkulturelle Veranstaltungen machen oder wollt ihr das?
Aus finanziellen Gründen nicht.
Nee.
Also finanziell lohnt sich das nicht. Das ist, wenn es gut läuft, ist es ein Null-auf-Null-Geschäft.
Meistens,
ja. Es ist, wir wollen es machen, wir wollen auch so ein bisschen weg von dem stupiden, wir zeigen jetzt hier irgendwie Fußball, obwohl man das ja jetzt um Gottes Willen nicht irgendwie unterschätzen darf, aber es soll ein bisschen mehr sein, also über den Tellerrand dann halt auch hinaus und dann, ob das jetzt halt, wie ich jetzt gesagt habe, irgendwie ein lustiger Abend mit Steppi oder auch die Abende mit Frank Buschmann waren auch super, mit Wolf Fuß, was halt dann echt schon fast ein Comedy-Programm hier irgendwie ist, weil die Leute unterm Tisch liegen und lachen, aber auch halt dann eben zu ernsteren Themen wie jetzt eben Liga Tereschin ist uns extrem wichtig, sowas zu machen und das halt dann auch irgendwie anzubieten, weil wer macht's denn sonst? Also klar, ja, es gibt Veranstaltungsorte in München, wo dann immer so irgendwie was passiert, wo es auch teilweise um Fußball geht und was war Buchvorstellung von Carlo Ancelotti, natürlich findet die hier nicht bei uns statt, weil da einfach irgendwie 500 Leute dann kommen, was bei uns ja gar nicht irgendwie möglich ist. Oder was jetzt, glaube ich, vor kurzem im Literaturhaus war, Matthias Sammer hat sein Buch irgendwie vorgestellt. Das machst du dann natürlich nicht bei uns, obwohl es sich irgendwie anbieten würde. Frank Buschmann war da so die große Ausnahme.
Ja.
Der sein
Auftakt, echt zugute halten.
Seine Lesetour bei uns gestartet ist und der vom Management dann den Vorschlag gekriegt hat, wir müssen in eine große Halle, weil da wird's auf jeden Fall voll. Und dann hat Frank Buschmann gesagt, ist mir egal, ich will das hier machen. Dann machen wir es halt 2 Abende hintereinander und es waren halt 2-mal irgendwie 130 Leute da, also wirklich komplett vollgestopft. Aber manche Sachen kannst du hier halt dann einfach nicht machen, weil der Andrang auch zu groß wäre. Es würde gar nicht funktionieren. Aber es ist für uns ein ganz wichtiges Thema, auch wenn wir es jetzt in letzter Zeit ein bisschen vernachlässigt haben, weil es halt auch tatsächlich ein relativ großer Aufwand ist, den da vor allem der Holle dann irgendwie betreiben muss mit der ganzen Organisation. Und aber wir werden es jetzt wieder langsam angehen. Uns dringend
drum kümmern, ja.
Ja. Wink mit dem Zaunpfahl.
Ja, dringend.
Das Lustige ist ja, dass ich eigentlich mit der Frage nach legendären Abenden, ich dachte, jetzt kommt dann irgendwie WM-Finale 2014,
ja.
Aufstieg, ja, Stuttgart letzte Saison, aber zeigt ja schon ganz gut eigentlich, wie ihr tickt, ehrlich gesagt.
Ja, schon. Also das, ich meine, klar ist...
Klar, WM war, die WM-Nacht war natürlich grandios, ja, logisch, als wir Weltmeister geworden sind, also als du Weltmeister geworden bist und ich auch. Und
ich bin Weltmeister.
Ja, ja.
Geil.
Das war, klar war das geil. Das war, also
ich wusste tatsächlich nicht, ob du das Finale meinst oder ob du das Spiel gegen Brasilien
oder
meinst.
Das Spiel gegen, ja.
Das weiß man bei dir ja manchmal ja, nicht stimmt, so
das,
genau.
Das stimmt. Das ist eigentlich gleichbedeutend. Ja. Klar sind es so Ausnahmen, wo du auch siehst, wenn der Laden wirklich explodiert. Ja. Es sind oft diese emotionalen Dinger, die also bei Spielen, die einen dann halt wirklich kicken. Ja, so wie
kann man da noch arbeiten eigentlich? Bei so einem 7-1 gegen Brasilien, da steht mir doch, also ich musste arbeiten zu dem Spiel und deswegen saß ich so aus einer Mischung aus kompletter Fassungslosigkeit und meine Finger haben immer getippt, also ich musste dann twittern für ein großes Unternehmen und meine Finger haben getippt, ich war über Skype mit jemandem verbunden, der in Berlin die Grafiken gemacht hat, die ich gepostet habe und wir haben uns gegenseitig immer nur angeschrien, dass das ja total krass ist und ich habe dann aber relativ so halb emotionale
Nee, halb emotional ging bei uns nicht, also es gibt auch bei YouTube legendäre Videos, mal völlig unabhängig von den ganzen Humbas, die Holle nach Deutschland ziehen.
Das muss man gleich noch erklären, ja.
Ja, immer macht, gibt es da auch echt schöne Videos. Ich weiß es jetzt schon wieder nicht mehr, was ist 3-0, wo ich einfach nur, Holle brüllt dann gerne mal irgendwie so ins Mikro und sagt dann die Tore an und also wie im Fußballstadion halt und alle machen irgendwie mit und ich habe halt gedacht, ich filme das jetzt einfach mal, dann haben wir wieder ein kleines Filmchen für Facebook und sowas und während er da Tor ansagt, fällt dann das 4-0, glaube ich. Und wir sind echt da gestanden und wussten jetzt nicht, ist das jetzt eine Wiederholung? Und wir haben einfach nur noch gelacht. Also das war einfach so, wir konnten nicht mehr anders, nur noch lachen, weil das ist so surreal. Es war einfach nur so komplett surreal. Mhm. Und dann hinten raus dann auch, als es dann 7-0 stand, es haben alle nur noch irgendwie den Kopf geschüttelt. Und es war teilweise schon, man hat schon ein bisschen Mitleid auch gehabt mit den Brasilianern. Das aber gleichzeitig auch sich einfach nur weggeschmissen vor Lachen. Also das war... Ja, kann man da noch arbeiten? Ja, also ich meine, wir haben nun mal halt einfach auch diesen emotionalen Job. Wir müssen einfach nicht jetzt irgendwie nüchtern reagieren. Wir müssen zum Beispiel nüchtern reagieren, wenn der FC Bayern irgendwie ein Spiel verliert. Da kannst du hier mit 160 oder 150 Bayern-Fans kannst du keine Humba machen. Dann. Das kommt dann auch schon mal vor, dass wir in die Küche gehen und uns hinten in der Küche dann mal abklatschen, wenn es mal sein muss. Also ohne jetzt den Bayern-Fans zu nahe
kommt ja eh nicht so
voll. Deswegen ist es ja dann immer so ein bisschen auch eine kleine Freude für uns.
Ja,
ja, gibt schon so.
Aber die Humbas, die du machst, das musst du noch erklären. Machst du das immer noch nach jedem Länderspiel? Gab es gestern nach dem Sieg gegen Aserbaidschan, gab es hier eine Humba?
Nee, nur bei den Turnieren.
27.
Ja, wirklich nur bei den Turnieren.
Ach so, okay.
Es könnte sein, dass du heute Abend vielleicht eine Humba machst, da?
Auch heute Abend könnte es sein.
Hast du schon ein bisschen Isländisch gelernt?
Stimmt, das sollte ich machen. Weil der
Island gegen Kosovo.
Mhm. Ja.
Das sind übrigens, das wird jetzt Holle gleich auch erzählen und den Satz wird er sicherlich auch sagen, das sind wirklich so, und ich habe es leider verpasst am Freitag, aber das sind dann wirklich so schöne Abende, auch wenn jetzt der Laden nicht irgendwie bumsvoll ist, aber wenn du dann hier, weiß ich, 30, 35 Isländer hast, die angefragt haben, ob sie das Spiel gegen die Türkei hier sehen können.
Geil.
Wir haben extra aufgemacht für die und dann, ich meine, es gibt ein paar Videos auf Facebook, das ist jetzt schon eigentlich irgendwie legendär sowas.
Total geil. Also auch da einfach nur der ganz normale Torjubel, den wir mitgekriegt haben beim 1-0 für Island, hier, großartig, ja. Wirklich großartig.
Also da merkst du noch, das ist reine Leute, Freude dann.
Ganz
das
genau, ja.
Nicht so, wie wenn jetzt Deutschland gegen Nordirland irgendwie ist 1-0, das ist so, ja.
Ja.
So, das war's dann eigentlich. Aber für Nationen, wo es halt wirklich um was geht irgendwie und wo es auch so unerwartet irgendwie ist, gut, auch schon eher Island bei der EM, auch mit Ungarn oder sowas, es ist halt, man ist ja dann als Neutraler auch immer dann irgendwie so für einen Underdog, aber da merkst du halt dann, das ist halt einfach pure Freude, weil das ist wirklich, das ist eine Sensation für die. Ja.
Ja, vielleicht mache ich heute, wenn sie es schaffen, mache ich vielleicht für sie die Humba. Ja. Mal sehen, ob die Isländer das können. Fängt ja auch mit Hu an.
Der Hu, ja, genau. Nee. Musst du ihm wahrscheinlich beibringen.
Nein, die Humba habe ich angefangen 2008. Da stand zufällig die ganze EM, mein alter 190er Benz draußen. Und irgendwann habe ich mich halt, ich glaube, das war sogar gleich beim ersten Spiel, wahrscheinlich, möglicherweise war ich angetrunken und habe mich aufs Auto gestellt und bedeutet, dass alle sich hinhocken sollen und habe dann da rumgebrüllt und die Humba gemacht und immer noch irgendwas dazu erzählt. Und zieht sich durch die Turniere. Ja.
Machst du nach jedem deutschen Sieg, steigst du aufs Autodach und machst die Humba hier vorm Stadion?
Er macht es manchmal schon gar nicht mehr irgendwie freiwillig, weil er wird inzwischen von den Gästen genötigt. Weil das ist dann, das gehört dann einfach dazu.
Abend
im Stadion bei der WM oder EM,
wenn die Spieler in die Kurve gehen und dann.
Genau, so. Das ist,
gegen Brasilien gab es sogar die Halbzeit-Humba.
Da haben wir aber keine Schluss-Humba gemacht.
Da haben wir nur eine Halbzeit-Humba gemacht. So genau. Arrogant waren wir da schon.
Genau. Alles nachzusehen Sand. Auf YouTube.
Ja. Natürlich beim WM-Sieg, da war dann wirklich die komplette Straße voll, weil dann halt auch die Nachbarn gekommen sind und das war schon
sehr geil. Ich möchte gar nicht wissen, wie viele Videos existieren von den ganzen Nachbarn.
Ja, von irgendwelchen Dächern oder aus irgendwelchen Fenstern.
Ja, das ist meistens, das ist tatsächlich dann bei großen Spielen dann auch so.
Da mögen sie uns.
Auch dass da draußen dann einfach irgendwie kurzzeitig die Straße gesperrt ist, weil die Leute auf der Straße hocken, die Autos einfach stehen bleiben, in ihren Autos hocken, Fenster runter machen, anfangen zu filmen oder nur so oder im Scheibenwischer da sitzen. Es ist tatsächlich so ein bisschen legendär geworden alle 2 Jahre. Schauen wir mal, wie viel Humbas wir nächstes Jahr machen.
Ach, das sind die goldenen Momente. Da macht's immer Spaß. Und wenn ich mich jetzt angucke, ich sehe hier wahnsinnig viele Fotos auch von Leuten, mit denen ich gerne mal plauschen würde. Also direkt hinter dir, Holle, hängt Marcel Reif, Günther Koch, Sascha Bandermann, ganz viele, Olli Kahn, ganz viele interessante Leute. Wie ist das, wenn man so ein Netzwerk irgendwann zu ganz vielen Fußballpersönlichkeiten hat? Kommt man da, du in deiner Twitter-Rolle als Journalist und Barbetreiber, ist eigentlich eine ziemlich geile Visitenkarte.
Ja, genau.
Machen.
Das Geile ist, wir haben gar kein Netzwerk. Die kommen nur hierher, wir reden mit denen, werden auch nie eine Telefonnummer oder so von denen haben, sondern...
Da sind gerade ganz viele Tribünengesprächsanfragen gestorben.
Lernen die einfach kurz kennen und dann sind wir oftmals überrascht, wie nett die alle sind. Mhm. Bestes Beispiel, Felix Magath.
Ja.
Haben wir gedacht...
Bestimmt ganz schwierig.
Er war mal da zu einem Filmdreh. Weiß nicht mehr genau, was das war. Wurscht. Oder, die Playboy-Geschichte?
Das war die Playboy-Geschichte zur EM.
Ja, Playboy-Geschichte zur EM.
Das müsst ihr noch kurz ausführen.
Magath, Playboy.
Nein. Ja, gut, ich meine, das, Playgirl, konnte ja jeder kaufen. Nein, es war kein Shooting. Es war schon ein bisschen ein Shooting, aber er war angezogen. Der Playboy hat zur EM im letzten Jahr ein Special gemacht und dazu ein Interview geführt mit Felix Magath, Steffen Freund und Sepp Maier, den drei Europameistern aus ihrer jeweiligen Zeit. Und die haben das Interview hier gemacht und da ist es halt dann einfach auch nett, also tagsüber fernab von Publikumsverkehr. Und es ist dann schon ganz nett, mit denen dann halt auch mal irgendwie ins Gespräch zu kommen. Und wie gesagt, gut, bei Steffen Freund, da war uns eigentlich irgendwie klar, ja, der ist locker völlig irgendwie easy, locker und easy. Sepp Maier, ja, kennt man ja irgendwie so als Spaßvogel, aber man weiß ja jetzt nicht so wirklich, wie er irgendwie als Mensch ist. Mal ausnahmslos alle drei unglaublich nett, am wenigsten erwartet hatten, was tatsächlich von Felix Magath, weil ich meine, man kennt ihn ja, wie er in Medien dargestellt wird, und dann war der so unglaublich nett zu uns, also uns als kleine Popelwirte irgendwie, mit denen er eigentlich nicht mal irgendwie reden müsste, aber der ist dann, hat sich zeitweise zu uns gestellt und hat uns komplett ausgefragt über den Laden, also im Grunde so, wie ihr das irgendwie macht, wollte da dann irgendwie alles wissen. Und sehr lustig war dann, er war dann ein paar Wochen später für irgendeine Produktion nochmal für ein Interview alleine da, und der ist, bevor er zum Produktionsteam gekommen ist, ist er erstmal zu uns gekommen, hat uns die Hand geschüttelt und gefragt, wie es uns geht und ob alles weiterhin so gut läuft und sowas. Also überragend.
Da gibt es einige Beispiele.
Da gibt es sehr viele Beispiele.
Klaus Augenthaler, auch total nett, oder einer unserer liebsten Promi-Gäste, Thomas Hitzelsberger. Ganz klasse Typ. Ja,
der auch gerne Interviews oder Fotoshootings dann hier macht. Also der dann Interviews zusagt unter der Bedingung, dass es hier gemacht wird. Also ist auch sehr schön für uns. Also auch eine Form
von Bestätigung. Wenig negative Erfahrungen.
Wenig. Über die negativen sprechen wir jetzt nicht.
Nee, müsst ihr auch nicht.
Du hast ja Zuhörer. Viele.
Nee, außerdem wollen wir ja hier kein Boulevard machen im Rasenfunk.
Nein, das ist ja alles.
Eine Boulevard wäre das
fundiert.
Das wäre ja auch nur eine subjektive Meinung gewesen.
Ja, da stellt sich für mich ja nur die Frage, wann ihr euren Podcast gründet. Allein wenn ihr hier jede Veranstaltung aufzeichnen würdest und das verbreiten könntet, wenn das überhaupt ginge, rechtlich und so weiter, wäre doch wahnsinnig interessant für ganz viele Leute. Wahrscheinlich haben sich jetzt auch schon viele Hörerinnen und Hörer gedacht, schon ein bisschen ärgerlich, dass ich nicht in München wohne, weil dann könnte ich hier mal vorbeischauen.
Die sind alle herzlich willkommen.
Ja, das ist
München
ja
ist eh eine schöne Stadt.
Das ist ja sowieso klar. Vor allem Island gegen Kosovo.
Also mach doch du!
Ne, aber könntet ihr doch eigentlich schon machen, oder? Also generell finde ich, dass ihr auch recht defensiv seid in eurer Selbstvermarktung. Ich empfinde das als sehr angenehm, jetzt einfach so ganz subjektiv gesprochen. Weil ihr könntet ja auch viel mehr Name-Dropping und so weiter betreiben, als ihr es tut. Mit fremden Föden schmücken. Einfach, ihr könntet ja jeder Promi, der hereinkommt, könnt ihr erstmal ein Selfie mit euch machen und das postet ihr auf Facebook. Aber genau das macht ihr ja nicht, sondern man.
Teilweise machen wir schon.
Aber ehrlich gesagt nie mit den offensichtlichen Leuten. Also ich habe zum Beispiel schon gewusst, dass Mats Hummels hier häufiger herkommt. Da habe ich das noch nie von einem von euch gehört, und das ist auch eher so, naja, ich kenne halt viele Leute, die halt auch häufig hier sind. Gemeinsame Freunde, würde ich mal sagen. Macht ihr es bewusst oder ist es, habt ihr gar keine Zeit dafür?
Doch.
Oder interessiert es euch gar nicht?
Es ist schon ein bisschen bewusst, das jetzt nicht so freizutreten. Aber wir posten schon Fotos. Ja. Also das Foto mit, sind wir wieder beim Weberflow, Sportfreunde Stiller, werde ich auch irgendwann posten. Aber natürlich postest du es auch nur, wenn du denkst, dass, oder wenn du gefragt hast, ob das okay ist. Dann macht man das schon. Ja, klar könnte man in der Hinsicht noch viel mehr machen oder posen oder sonst irgendwas, aber das ist halt nicht unsere.
Ja, also offensiv machen wir das nicht. Ich meine, es gibt auf unserer Website Bilder von, grob gesagt, Gästen im Stadion, also was natürlich irgendwie mehr oder weniger Prominente sind, aber damit jetzt irgendwie hausieren gehen, also ich bin da eh nicht so der, wie sagt man so schön, Promi-geile Typen, mich interessiert, das ist für mich ein Gast wie jeder andere oder ein Mensch wie jeder andere, und das ist schön,
man freut sich, klar,
mit Felix Magath irgendwie zu reden oder halt gerade
weil du sonst die Chance einfach dazu nicht hast. Ja.
Du hast einfach nicht die Möglichkeit.
Das ist schon ein absolutes,
und also
wir sehen das einfach eher als Privileg, dass wir mal die Möglichkeit haben,
jemanden aus dieser Welt dann halt, ein Insider im Grunde, und jetzt ohne, dass man jetzt, boah, ich muss dem jetzt irgendwie was entlocken, jetzt erzähl doch mal die Geschichte und wie waren das damals und sowas. Nee, das wollen wir auch gar nicht, wir reden ganz normal mit denen.
Frag ihn auch lieber, also sollte jetzt Mats irgendwie demnächst kommen, wird meine Frage sein, wie läuft es mit der Schwangerschaft? Ja, und nicht, wie war das eigentlich mit Ancelotti?
Also Mats kriegt aber das Kind
nicht. Ich wusste nicht mal ehrlich gesagt, dass Mats Hummels Freundin schwanger ist.
Frau.
Bei solchen Bei solchen Themen.
Wir gucken zu ganz wenig.
Ich lese da ja auch eher nur die seriöse Presse, aber holle offenbar jeden Tag die Bild-Zeitung. Also der scheint sich da sehr gut auszukennen.
Mann. Ja, könnt ihr mal fragen, ob er den Rasenfunk inzwischen gehört hat. Auf Twitter haben jetzt ihm ein paar Leute mal dazu genötigt.
Ah, okay.
Das kannst du ihn das nehmen. Frag ihn, wie läuft's mit der Schwangerschaft und hast du den Rasenfunk?
Hast du den Rasenfunk?
Und hast du den Rasenfunk schon deinem ungeborenen Kind vorgespielt?
Genau. Das ist eigentlich die 3 Stunden lang.
Das wäre witzig.
Ist sehr beruhigend.
Was das mit Kindern wohl machen würde.
Das ist für Kinder sehr beruhigend.
Ja, das kann allerdings sein.
Die werden dann Eishockey-Fan oder sowas.
Ach Mensch, ich könnte irgendwie ewig mit euch noch weitersprechen, aber irgendwann müssen wir ja auch dieses Tribünengespräch zu einem Ende bringen. Ich bin neidisch auf eure Kneipe und gleichzeitig glaube ich aber, dass der ganze Arbeitsteil, dass man den nicht unterschätzen darf. Ich weiß gar nicht, könnt ihr in Worte fassen, habt ihr, oder in Zahlen fassen, 40, 50, 60 Stunden Woche, wie?
Kann man eigentlich schwer sagen, weil ich meine, allein mit dem Kopf ist man ja immer irgendwie dabei. Also ich kann ja auch, wenn ich Zeitung lese, also es kommt auch ständig irgendwie vor, dass ich Holle irgendwelche Artikel dann irgendwie schicke, weil es uns irgendwie in irgendeiner Form betrifft oder weil es irgendwie interessant ist, jetzt auch im Zusammenhang. Und es geht jetzt nicht irgendwie darum, dass irgendwie Jupp Heynckes jetzt irgendwie Trainer wird, das kriegt er dann schon auch irgendwie selber mit, aber es gibt halt immer wieder rund um Stadion, was irgendwie mit dem Stadion zu tun hat, immer mal wieder irgendwie Artikel. Das heißt, du bist eh schon die ganze Zeit in meinem Kopf irgendwie in diesem Laden. Also Arbeitsaufwand ist halt echt schwer zu sagen.
Wenn Michel zu Hause sitzt, sollte es mal so sein. Also wenn er mal freie Zeit zu Hause hat, ist mit Sicherheit sein Gedanke, oh scheiße, gehen jetzt heute die Pommes aus oder morgen? Ja, habe ich Kippen bestellt? Wenn ich zu Hause bin, renne ich trotzdem alle halbe Stunde an den PC und check, ob Mails gekommen sind, Reservierungsanfragen, die ich möglichst schnell beantworten will. Das heißt, nee, abschalten kannst du da eigentlich nie. Funktioniert nicht. Auch wenn man mal irgendwie vielleicht privat irgendwie wohin geht, jeder fragt danach, das Gespräch kommt automatisch immer wieder aufs Stadion, weil das ist unser Leben und so ist es halt. Also ich hab das Glück, dass ich ab und zu auf den Spielplatz gehen kann mittags mit vielen anderen Müttern, die das Stadion halt einen Scheißdreck interessiert. Ja,
da hat man seine Ruhe, gell?
Und das da hat man echt seine Ruhe. Das ist super. aber ansonsten ja eben nicht.
Nee, gut, jetzt haben wir ja noch glücklicherweise ein bisschen Abwechslung mit unserem neuen Wirtshaus, was so überhaupt gar nichts mit Fußball zu tun hat, glücklicherweise. Expandiert kann man ja nicht sagen, weil das Stadion hat ja nicht expandiert, sondern wir haben expandiert. Und wie gesagt, hat nichts mit Fußball zu tun, ein stinknormales Wirtshaus. Aber da darf jetzt Holle auch ein bisschen mit dir, mit den Müttern ein bisschen was davon erzählen,
genau,
die
ja.
dann auch gerne regelmäßig auch irgendwie zum Essen kommen.
Genau,
also, es hört irgendwie nicht auf und mit einem zweiten Laden hat man jetzt nochmal irgendwie ein anderes Thema, aber es ist trotzdem auch irgendwie immer Gastro und es ist halt tatsächlich so, wie Holle auch sagt, du triffst dich irgendwie mit Freunden, also gut, die langjährigen Freunde geht's da vielleicht nochmal irgendwie kurz irgendwie jetzt um Stadion oder jetzt halt irgendwie um unser neues Wirtshaus. Aber sobald irgendwelche Leute dabei sind, die man jetzt vorher irgendwie nicht kannte oder nicht so gut kannte, die fangen dann immer irgendwie an, einen auszufragen und wie läuft's und was macht ihr da jetzt eigentlich und stimmt es, dass der Mats Hummels schon da war und so. Also die üblichen Geschichten.
Dann, du redest ja gerade über mich, ja.
genau. Nein, du machst es ja jetzt beruflich. Andere fragen dann halt privat und wollen dann gerne halt sind so, und wie ist denn der Promi jetzt und erzähl mal und sowas. Und hast du von dem die Telefonnummer, so wie du es ja auch gerade schon irgendwie angedeutet hast.
Rein beruflich.
Naja, aber das ist, das lässt sich einfach auch irgendwie nicht los. Und auf der anderen Seite muss man ja auch sagen, und das fällt mir halt auch bei der Frage irgendwie nach dem Arbeitsaufwand, den wir ja haben, der schon echt enorm ist, weil man halt einfach mit dem Kopf auch nicht rauskommt. Aber es ist halt auch so, was wir hier machen, machen wir natürlich irgendwie auch, um unseren Lebensunterhalt zu bestreiten. Aber in zweiter Linie halt auch, wir bieten die Möglichkeit, dass Menschen abschalten können, glücklich sein können, ihre Ruhe haben können und eben dem Alltag irgendwie entfliehen. Und wer kann das eigentlich so von seinem Job schon behaupten, irgendwie zu sagen, die Leute kommen zu mir, um eine gute Zeit zu haben und ja, wir stimmt. bieten einfach die Möglichkeit. Also bei allem Aufwand.
Und vielleicht auch was loszuwerden.
Und stimmt, das kommt auch dazu, ja.
Das ist so, klar kriegen wir hier auch, und das ist die andere Seite dessen, dass es schön ist, aber auch traurig sein kann und sehr emotional. Wir kriegen hier natürlich auch einfach Lebensgeschichten mit, von Krankheiten angefangen bis sonst irgendwas. Ja. Schicksale. Das ist natürlich, wenn man so nah an den Leuten ist, wie wir es sein wollen, ist es unweigerlich so. Und das ist dann nochmal die andere Sache gegenüber des Bierverkaufens.
Und trotzdem bieten wir auch denen die Möglichkeit, hier eine halbwegs gute Zeit zu verleben und vielleicht auch irgendwie ein bisschen von ihren, dass sie ein bisschen abgelenkt werden von ihren Problemen. Und wie gesagt, wer kann das eigentlich von seinem Job schon behaupten? Gibt sicherlich viele, aber ich glaube, der Großteil kann das nicht.
Ihr macht den Menschen auch Freude.
Ja.
Genau.
Ja, hoffen wir es. Aber sicher. Ich glaube, wo wir uns überkreuzen, ist quasi, du machst deine Leidenschaft halt auch zu deinem Einkommen und dann hat das, das macht sowohl was mit deiner Leidenschaft als auch was mit deinem Einkommen, nämlich das Einkommen kleiner und die Leidenschaft wird dann manchmal auch zur Belastung.
Mhm.
Weil man den ganzen Tag dran denkt und du kannst keinen Artikel mehr lesen, ohne zu überlegen, müsste ich nicht dafür zu, also bei mir jetzt müsste ich dazu jetzt nicht auch eine Sendung machen, wie könnte ich das angehen, Gott, wann nehme ich die überhaupt auf und so ist es bei euch halt auch. Aber auf der anderen Seite muss man sich halt auch immer wieder klar machen, ey, ich mache das, dass ich Spaß habe, für das ich Leidenschaft habe.
Und irgendwo sind dann halt auch Grenzen, natürliche Grenzen einfach. Und man kann, so wie jetzt bei dir, ich meine, wir haben ja da auch schon über diverse Themen gesprochen, was du mal irgendwie, wo du mal eine Sendung dazu machen könntest. Aber irgendwann geht's halt auch nicht mehr. Und auch deswegen auch deine Frage vorhin mit ihr müsstet ja eigentlich einen Podcast machen. Ja, sicherlich könnte man alles machen. Die Frage ist nur, wann?
Ja gut, und halt auch die Frage, für was?
Also für was?
Nur was, wenn man da selber total hinterher ist. Das ist. Was mich ja noch interessieren würde, gibt es hier Leute, die Hausverbote haben oder andere Frage, seid ihr für Stadionverbote?
Hausverbote?
Also mir fällt spontan einer ein, ja.
Ein Stadionverbot gibt es, aber es keine Kollektivstrafe.
Es sowas gibt keine Kollektivstrafen. Nein, es gibt keine Kollektivstrafen, auch nicht für die Gruppe, wo der Einzelne da dabei war, der Stadionverbot hat. Also das machen wir nicht, aber wer sich nicht an die Regeln hier hält, ist ganz schnell draußen und zwar ganz schnell. Und das hat Holle ja vorhin auch schon angesprochen mit Respekt, was ich ausweiten würde noch auf Respekt und Toleranz, wird hier ganz groß geschrieben, auch von uns. Und wer das nicht kann, der passt hier nicht rein und den wollen wir hier auch nicht haben.
Habt ihr das manchmal, dass hier Leute sich in der Emotion des Spiels zu homophoben oder rassistischem Kram hinreißen lassen? Ja. Wie regelt ihr das dann? Oder regeln das die Gäste?
Wir suchen das Gespräch. Also ist es teilweise so, dass die Gäste untereinander dann irgendwie regeln oder dass Gäste zu uns kommen und sagen, du, der hat gerade das zum wiederholten Mal. Also es ist hinreißen, du hast es richtig gesagt, manche lassen sich irgendwie hinreißen, was dann leider häufig auch den Charakter dahinter irgendwie ausdrückt, wenn so irgendwie was passiert. Es kann mal vorkommen, das ist okay, oft wird es untereinander irgendwie geregelt. Beim zweiten oder dritten Mal während im Spiel ist dann gut und das ist das, was ich jetzt gemeint habe mit Respekt und Toleranz. Das wollen wir hier nicht haben und das hat hier auch überhaupt gar nichts verloren. Das hat im Übrigen in keinem Fußballstadion der Welt was verloren.
Und spreche ich ein Stadionverbot aus. Das kann auch durchaus als Kollektiv verstanden werden. Björn Höcke, Gauland haben hier definitiv Lokalverbot.
Ja, aber die haben ja leider...
Aber Frauke Petri darf kommen, oder was?
Frauke gehört dazu. Ich sag die doch Blauen. Kollektivstrafe.
Ich hör doch nicht mehr zu dem Haufen.
Ja, macht nix.
Ja, das sind alles so Themen. Jetzt sind wir fast hier, jetzt sind wir hier auf ein unangenehmes Thema rausgekommen. Das geht ja.
Nein, da müsst ihr jetzt noch eine Frage stellen.
Nee, da muss ich auf jeden Fall noch eine Frage stellen. Also erstmal dürft ihr noch sagen, wo man euch eigentlich finden kann. Bei Facebook, Twitter und im Internet.
Bei Facebook, Twitter und im Internet.
Als Stadion Alter Schleißheimer Straße, hat mich gut auflaufen lassen.
Ja, genau. Twitter machen wir nicht wirklich. Facebook sind wir seit Jahren sehr aktiv, gestalten das Ganze eigentlich auch eher dadurch, dass wir täglich was posten, so ein bisschen ja mit einem lachenden Auge auf alles, versuchen das so unterhaltsam wie möglich zu machen.
Instagram mit dem Hinweis, was wir an dem jeweiligen Tag genau. Halt für Spiele zeigen.
Immer die Hinweise. Instagram sind wir nicht. soweit sind wir noch nicht.
Du bist nicht so weit. Nee, nee. Mich damit eh nicht aus.
Ich bin nicht so weit. Nee. Social Media ist, sonst halt Google Stadion München.
Gibt's eine Veranstaltung oder einen Gast, den ihr unbedingt mal hier haben wolltet, was noch nie geklappt hat? So.
Da kann der Holle jetzt ein bisschen was erzählen. Nee, wir sind gerade tatsächlich an zweien, kann man das sagen?
Zweien dran.
Die wir tatsächlich unbedingt mal hier haben wollen.
Ja, das werden wir auch irgendwie hinkriegen. Aber warte mal, es gab noch einen.
Willst du den Namen nicht nennen?
Also abgesehen von, Ansgar Brinkmann wollen wir hier haben und Thorsten Matuschka.
Ja.
Das wird hoffentlich beides funktionieren.
In absehbarer Zeit.
Gut, mein Traum wird sich nie erfüllen, der hat aber auch nichts mit Fußball zu tun, dass Bruce Springsteen mal hier auftritt.
Man soll halt zwei Abende hintereinander machen.
Eigentlich war das Ziel, dass alle, die an der Decke hängen, mal, also die noch nicht verstorben sind, dass die alle mal hier waren.
Frank, lies mal ein paar.
Toni Schumacher wäre zum Beispiel auch noch einer, den ich unheimlich gerne mal hier hätte.
Ja, da hängen so die Größen des deutschen Fußballs, ne?
Habt ihr da nicht die beste Nationalmannschaft bilden wollen oder was war noch?
Das war damals der Grundgedanke, ja, aber wir haben kein Update drüber laufen lassen. es ist immer noch Stand 2006.
Mit Seeler, Müller im Sturm, Walter, Overath, Matthäus, Breme, Kohler und dann hinten drin Breme, Beckenbauer.
Allenfelder Vogt. Als Schiedsrichter.
Allenfelder, ja, als Schiedsrichter, klar. Ja, ein paar waren ja schon da. Ente Lippens, Ansgar.
Günter Netzer.
Jimmy, Uli Borowka. Ja.
Braucht man ein Update?
Braucht definitiv auch dringend ein Update, ja.
Definitiv. Schließlich war ja 2014 da sowas.
Ja, die Kleinigkeit ist da ja passiert.
Da bist du ja Weltmeister geworden.
Haben die wohl ganz gut gemacht.
Ja, genau. Ja gut, ein Weltmeister hängt ja hier an der Wand.
Genau, direkt neben Max hängt Mario Götze als auf der Bild-Titelseite.
Wir lassen es mal durchgehen, weil noch ein Autogramm drauf ist.
Ja.
Ja, cool. Ich bin sehr gespannt, wie das Stadion in 5 Jahren aussieht und wie es in 10 Jahren aussieht. Vielleicht ist irgendwann dann mal die Ausstellung hier oben LED und kein Kunstrasen mehr und ihr habt eure Werte verkauft und es gibt hier einen Investor. Oder ist es alles wie jetzt? Das würde ich mir eigentlich fast wünschen.
Ich fürchte und hoffe, dass es genauso ist wie jetzt. Vielleicht mit einer anderen Mannschaft oben an der Decke.
Vielleicht kriegen wir das mal hin.
Das mag sein, ja.
Ja, man muss ja auch Ziele haben
im Leben. Man muss Ziele haben, genau.
Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit und jetzt habt ihr mit eurer zweiten Lokalität genug zu tun.
Ja.
Auch das, ja.
Obacht geben.
Das war schon ein Hinweis auf den Namen dieses Wirtshauses. Sucht es und besucht es in München, alle Münchnerinnen und Müncher.
Dankeschön.
Ich danke euch sehr. Vielen, vielen Dank, Holle. Vielen Dank, Michel. Das hat echt Spaß
danke
gemacht.
Danke euch.
Ja, wir haben zu danken fürs durften. Interesse.
Und irgendwann machen wir hier auch mal ein Hörerinnen und Hörertreffen. Nicht Hörerinnen oder Hörertreffen, sondern Hörerinnen und Hörertreffen dürfen.
Wäre aber auch mal was Schönes.
Ja.
Eine reine Frauenveranstaltung.
Naja, es passen ja nur 130 rein, insofern. Ja. Müssen wir halt zwei Abende machen.
Müssen wir zwei Abende nacheinander machen, genau. Sehr, sehr schön, Frank. Ja, vielen Dank euch für eure Zeit, die ihr euch genommen habt.
Sehr gerne.
Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern fürs Zuhören. Hört auch die Rasenfunk-Schlusskonferenz und den Rasenfunk-Kurzpass. Sollte das hier vielleicht die erste Folge gewesen sein, die ihr gehört habt.
Und unterstützt uns.
Und unterstützt uns
auf jeden Fall.
rasenfunk.de/unterstützen. Könnt ihr zu Rasenfunk-Supporterinnen und Supportern werden. Und dann freuen wir uns sehr über jeden, der mit dabei war. Frank, ich danke auch dir, dass du mal wieder mit dabei warst im Rasenfunk.
Ich danke.
Das freut mich mir sehr, wenn wir es zu zweit machen können. Und dann würde ich sagen, folgt uns auf Facebook, folgt uns auf Twitter, folgt uns auf YouTube, folgt uns sogar auf Instagram. Wir sind krass weit vorne mit dabei,
Holly. Bei YouTube sind wir auch, YouTube.
Ja, stark, YouTube. Stadion an der Schleißheimer Straße, sehr
wichtig. Letzte Video ist von vor 5 Jahren oder so.
Na, nicht ganz so schlimm.
Nicht ganz.
In diesem Sinne, liebe Hörerinnen und Hörer, danke fürs Zuhören. Bis bald, macht's gut. Ciao.
Servus. Tschüss, servus.
Das war das Rasenfunk-Tribünengespräch. Wir gehen nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.